Auf den Tagesordnungspunkt 1. Es geht hier um die Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat für die heutige Befragung die Bundesministerin für Bildung, für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Frau Karin Prien, sowie den Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Herrn Carsten Schneider, benannt, die nun nacheinander die Gelegenheit haben, ihre einleitenden Berichte abzugeben. Ich gebe den Hinweis eben für die beiden Minister. Es sind 8 Minuten zusammen. Im besten Falle 4-4, das macht dann 8. Und das Wort hat zuerst die Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Frau Karin Prien. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Innovationskraft und das Aufstiegsversprechen unserer sozialen Marktwirtschaft. Diese Grundpfeiler haben in den vergangenen Jahrzehnten für Wohlstand, für Stabilität und für Fortschritt in unserem Land gesorgt. Heute trägt mein Ministerium, das Ministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Verantwortung für die Stärkung genau dieser Grundpfeiler. Um diese Verantwortung gerecht zu werden, bedarf es Reformbereitschaft und Reformfähigkeit, und es bedarf der Bereitschaft, Schwerpunkte zu setzen. Und das gilt auch und gerade in Zeiten finanziell begrenzter Mittel. Unsere Schwerpunkte sind hierbei klar: bessere Bildung, starke Familien und resiliente Demokratie. Mit einer besseren Bildung sichern wir gerechte Chancen für jedes Kind in unserem Land. Wir erfüllen das individuelle Aufstiegsversprechen und stärken die Innovationskraft unseres Landes. Zugleich erfüllen wir damit übrigens auch die Erwartungen der Menschen. Laut einer neuesten Umfrage sind für rund 71% der Bundesbürger gerechte Bildungschancen das absolute Top-Thema. Dafür brauchen wir einen gelingenden und zeitgemäßen Bildungsföderalismus und eine gute Kooperation zwischen Bund, Länder und Kommunen. Ein Beispiel: das Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz. Mit den Landesministern und Landesministerinnen stehe ich in einem engen Austausch. Bei der zentralen Zielsetzung sind wir uns einig geworden. Aktuell erarbeiten wir dazu den Referentenentwurf. Ein weiteres Beispiel: der Digitalpakt 2.0. Ein Meilenstein. Nach erfolgreichen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern stehen 5 Milliarden für die Digitalisierung unserer Schulen für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Das Startchancenprogramm setzen wir fort. Damit stärken Bund und Länder nicht nur mehr als 4.000 Schulen, sondern vor allem auch Schülerinnen und Schüler mit schlechteren Startchancen. Als Bildungsministerium gestalten wir auch die Transformation unserer Wirtschaft in der beruflichen Bildung. Unsere Qualitätsoffensive ist dabei ein zentraler Baustein. Doch was wären all das, was wären diese Programme ohne die Menschen, die in Schule und in Kitas arbeiten? Ich will an dieser Stelle einen großen Dank den Schulleitungen, den Lehrkräften und dem sonstigen Personal an unseren Schulen für ihre tägliche Arbeit danken. Unser Land, meine Damen und Herren, braucht starke Familien. Sie sind Grundlage für unser Miteinander. Für die Bundesregierung bedeutet das eine gute und verlässliche Kinderbetreuung. Es bedeutet, wirtschaftliche Stabilität von Familien zu verbessern. Es bedeutet, an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu arbeiten. Schwerpunkt unserer Arbeit ist im Augenblick die Reform des Elterngeldes. Aber Familien brauchen eben auch Schutz und Orientierung in einer sich rasant verändernden Welt. Es ist gut, dass der Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt mittlerweile breit in der Gesellschaft diskutiert wird, dass wir das auf Basis wissenschaftlicher Expertise tun. Und ich freue mich, dass dieses Thema auch aus beiden Regierungsfraktionen inzwischen deutlichen Rückenwind erhält. Die von mir eingesetzte Expertenkommission erarbeitet konkret Handlungsempfehlungen. Erste Ergebnisse werden noch vor dem Sommer vorliegen. Eine resiliente Demokratie erfordert, meine Damen und Herren, vorbereitet zu sein. Deshalb bringen wir in diesem Jahr einen Gesetzentwurf für einen neuen Gesellschaftsdienst auf den Weg. Dieser soll die Gesellschaftsdienste weitgehend gemeinsam regeln. Falls die Wehrpflicht kommen sollte, wollen wir damit auch die Basis für einen modernen Zivildienst schon geschaffen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt kommt es darauf an, die strategischen Weichen für die Zukunft unserer Gesellschaft zu stellen, für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, für mehr Innovationskraft, aber eben auch für das individuelle Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft, für ein Deutschland der Stabilität. Ich freue mich auf Ihre Fragen.
Ich bedanke mich, und jetzt 3:30 für den zweiten einleitenden Bericht hat der Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Herr Carsten Schneider, bitte.
Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Gelegenheit, kurz vorzutragen und Ihre Fragen zu beantworten. Ich schließe an Kollegin Brien, beziehe mich natürlich auf meinen Geschäftsbereich, den Umwelt- und Naturschutz. Die Umwelt und Natur, der Natur ist, eine intakte Natur ist die Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschaft, für gute Lebensverhältnisse und auch für unsere Sicherheit. Eine ambitionierte Klimaschutzpolitik, die unter anderem und anderem, aber vor allem auf erneuerbare Energien setzt, ist zugleich Sicherheitspolitik. Denn sie macht uns unabhängiger von Energieimporten und unsere Wirtschaft somit resilienter. Ein Blick auf die Zapfsäulen und die Benzinpreise zeigt es. Erneuerbare Energien sind damit Sicherheitsenergien, und diese Bundesregierung tut alles dafür, sie nach vorn zu bringen und unsere Resilienz zu erhöhen. Auch deshalb setzen wir als Bundesregierung unseren Kurs fort in der Umwelt, Klima und im Naturschutz. Dass wir hier noch mehr tun müssen, das hat das Bundesverwaltungsgericht erst kürzlich bestätigt. Das Klimaschutzprogramm der letzten Regierung muss nachgebessert werden, damit wir die Klimaziele erreichen und die Lebensgrundlage für kommende Generationen sichern. Ich will hier noch einmal daran erinnern, wie wichtig dabei die Einigung auf das europäische Klimaschutzziel im Jahr 2040 wird und ist, mit 90% Minderung in ganz Europa die Verpflichtung. An diesem Donnerstag wird der EU-Ministerrat final beschließen, eine wegweisende Entscheidung, die wir hier im Bundestag auch mit Unterstützung vorangebracht haben. Dafür wird ein Level Playing Field geschafft in der Wirtschaft für die Wettbewerbsbedingungen in Deutschland, das auch zu unseren nationalen Klimaschutzzielen halten. Unser nächster großer Schritt Ende dieses Monats ist das neue Klimaschutzprogramm, das wir in der Bundesregierung derzeit abstimmen und mit dem wir jetzt auch die Defizite des letzten Klimaschutzprogramms der letzten Bundesregierung nachbessern. Es wird alle relevanten Sektoren umfassen und es wird sozial gerecht ausgestaltet sein. Es ist notwendig, damit die Klimaziele zuverlässig erreicht werden. Und wir werden darauf achten, dass es der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, dass sie sie stärkt und nicht schadet. Naturschutz, Klimaschutz müssen Hand in Hand gehen. Intakte Ökosysteme sind unsere wirksamsten Klimaschützer. Mit der Weiterentwicklung des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz zeigen wir, Moore, Wälder und Meere speichern CO2 und wirken als natürliche Senken. Gesunde Wälder kühlen die Umgebung. Wer die Natur schützt, schützt immer auch das Klima und gleichzeitig unsere Lebensgrundlagen. Das geplante Naturflächenbedarfsgesetz wird dazu beitragen, besonders bedeutsame Naturflächen und Lebensraumkorridore zu erhalten, wiederherzustellen und zu vernetzen. Wie wichtig zusammenhängende Naturschutzflächen und Räume sind, konnte ich erst bei meinen Besuchen dieser Woche in Thüringen als auch am Folgewoche in Hamburg in Naturschutzgroßprojekten erfahren und auch mit Ihrer Unterstützung und dank der zur Verfügung gestellten Mittel auch vorangehen. Über 75% des Geldes kommt vom Bund. Vielen herzlichen Dank. Was ein langfristig angelegter Naturschutz zu leisten vermag, dafür gibt es beeindruckende Beispiele, vor allem in Ostdeutschland. Frau Präsidentin, da ja die Ostbeauftragte auch hier sitzt, heute auch Geburtstag hat, darf ich darauf nicht nur kurz gratulieren, sondern darauf hinweisen, dass insbesondere die Luft- und Wasserqualität der DDR am Ende, ich habe da gelebt, weiß das noch, 89, 90, wie schlecht 89 das war, wie furchtbar schmutzig die Luft, aber auch gesundheitsgefährdend das Wasser, die Gewässer waren. Heute ist das anders. Erzgebirge,
heute läuft
Schrecke,
die Zeit aber genauso
hier
ab.
Und die, in den Auen der Mittelelbe kann man das sehen, was mit der wiederhergestellten Natur erreichen kann. Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Dankeschön auch für diesen Exkurs. Danke sehr. Ich muss leider immer auch für die Besucherinnen und Besucher auf die Zeit achten, weil es auch weitergeht. Jetzt kommen wir nach diesen Berichten, wofür ich mich bedanke, zum eigentlichen Frageteil. Und ich bitte zunächst Fragen zu den beiden Berichten und zu den Geschäftsbereichen der anwesenden Regierungsmitglieder zu stellen. Und das zur Erläuterung. Es gibt eine Fraktionsrunde, jeweils einen Fragesteller mit der Nachfragemöglichkeit, aber keine weiteren Nachfragen. Und dann kommen wir zu weiteren Runden. Und für die AfD-Fraktion beginnt jetzt der Abgeordnete Herr Sebastian Mark. Bitte sehr.
Ja, hohes Präsidium, danke für gehabtes erhaltenes Silenzium. Frau Ministerin Prien, wenn man mal sich die Frage stellt, warum die meisten NGOs, die vom Demokratieleben gefördert sind, links bis linksextrem sind, kommt man automatisch zu der Frage, wie die Fördermittel vergeben werden. Und ich habe hier speziell eine Frage zu den Partnerschaften für Demokratie. Wie Sie eventuell wissen werden, wird die Auswahl durch ein sogenanntes Bündniserfolg vorgenommen. Dieses Bündnis wird wieder von einem NGO einberufen, was als Koordinierungs- und Fachstelle dient. Und dieses Koordinierungs- und Fachstelle wird von der Verwaltung einberufen. Ist relativ komplex. Mittlerweile gibt es immerhin einen Grundsatzbeschluss des Kommunalparlamentes. Aber ansonsten ist das Kommunalparlament komplett außen vor. Und damit hat dieses Programm, obwohl es den Namen trägt, keine demokratische Legitimierung. Deswegen die Frage, planen Sie das Programm Partnerschaften für Demokratie in Zukunft demokratisch zu delegitimieren?
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Mark. Zunächst will ich Ihre Einschätzung, dass über das Programm Demokratie leben nur linke und linksextreme Organisationen, Vereine, Verbände unterstützt werden, einmal deutlich widersprechen. Das ist nicht der Fall. Und im Übrigen ist das Programm legitimiert unter anderem durch den Haushaltsbeschluss des Deutschen Bundestages. Und ja, Sie haben richtig darauf hingewiesen, dass wir die Förderpraxis insoweit verändert haben, als dass nunmehr grundsätzlich die Zustimmung auch der kommunalen Parlamente auch erforderlich sein wird. Und damit ist auch aus unserer Sicht gewährleistet, dass zukünftig eine pluralistischere Aufstellung der Partnerschaften für Demokratie durchgeführt werden kann.
Eine Nachfrage, bitte.
Ich hatte schon vermutet, dass Sie bezweifeln, dass es linkslastig ist. Wenn man sich mal die Förderrichtlinie ansieht, dann steht da tatsächlich drin, Demokratieleben ist gegen Linksextremismus, Rechtsextremismus und Islamismus. Wenn man allerdings auf die Webseite der Partnerschaften für Demokratie geht, dann ist da nur noch der Rechtsextremismus genannt. Und jetzt wäre meine Frage, warum nennen Sie dort nicht das volle Spektrum, sondern werben nur um Organisationen, die gegen Rechtsextremismus oder Rechte kämpfen wollen?
Entschuldigung, es gibt jetzt eine andere, also die Regel ist keine Debatte hier. Ich halte mal gerade die Zeit an, wir halten sie mal an. Es ist keine Debatte hier, sondern jetzt ist die Antwort von der Regierung. Bitte sehr.
Das Programm Demokratie leben richtet sich grundsätzlich gegen alle Ausprägungen des Extremismus. Das ist auch richtig so. Dazu gehören der Rechtsextremismus an vorderster Stelle, aber genauso dann eben auch der Linksextremismus, der Islamismus, der Antisemitismus, der eine immer größere Bedeutung gewinnt. Und das gilt auch für die Partnerschaften für Demokratie. Das ergibt sich aus der Förderrichtlinie und auch aus den entsprechenden Bescheiden.
Danke sehr. Über die Antwort entscheidet der Antwortgeber selbst. Jetzt hat als nächste Fragestellerin die CDU-CSU-Fraktion mit Frau Abgeordnete Dr. Anja Weisgerber. Bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin. Wir stehen als Gesellschaft vor großen Herausforderungen. Wir müssen nicht nur verteidigungsfähiger werden, wir müssen uns auch auf das Risiko zunehmender Naturkatastrophen vorbereiten und wir müssen uns auch vorbereiten auf eine immer älter werdende Gesellschaft. Und ein wichtiger Schlüssel dafür ist, dass wir mehr junge Menschen dazu motivieren, sich in den Dienst unserer Gesellschaft zu stellen, entweder bei der Bundeswehr oder auch im sozialen Bereich, im Katastrophenschutz, im Rahmen eines Gesellschaftsdienstes. Deswegen war es auch so wichtig und sehr richtig, dass wir bei der Abfrage bei jungen Männern und Frauen, ob sie bereit sind, einen neuen Wehrdienst abzuleisten, dass wir da auch auf die Freiwilligendienste hingewiesen haben. Frau Ministerin, Sie haben das Thema bereits angesprochen, wie wichtig es ist, resilienter zu werden als Gesellschaft. Welche Maßnahmen planen Sie, um den Gesellschaftsdienst attraktiver zu gestalten und auch als attraktives, alternatives Angebot zum neuen Wehrdienst zu gestalten?
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ich habe darauf hingewiesen, dass gesellschaftliche Resilienz erfordert, dass man vorbereitet ist in einer immer unsicheren, auch geopolitischen Lage. Dazu gehört auch, dass wir die Gesellschaftsdienste neu ausrichten, dass wir uns darauf vorbereiten, dass möglicherweise auch ein Ersatzdienst neben dem Zivildienst wieder eingeführt werden muss. Auch dafür sind Vorbereitungsmaßnahmen erforderlich. Aber vor allem geht es darum, den Gesellschaftsdienst zukünftig attraktiver auszugestalten. Dazu gibt es einen Entschließungsantrag des Parlaments, den Sie zugestimmt haben. Dort aufgeführt sind einige Aspekte, die zur Attraktivierung führen werden. Für uns geht es auch darum, zukünftig einen Zivilschutzdienst als weitere Handlungsalternative in diesem Dienst vorzusehen. Daran arbeiten wir gemeinsam mit dem Bundesminister des Inneren und gehen davon aus, dass wir in diesem Sommer dazu einen Referentenentwurf vorlegen können, der beide bisherigen Gesetze, Zivilschutzgesetz und Gesellschaftsdienstgesetz, zusammenlegt.
Genau. Es gibt eine Nachfrage. Bitte sehr.
Ja, an diesem Entschließungsantrag habe ich auch persönlich mitgearbeitet. Und wir haben dort auch festgehalten, dass die Freiwilligendienste auch finanziell gestärkt werden, dass sie 2026 50 Millionen zusätzlich bekommen und in den kommenden Jahren 80 Millionen zusätzlich. Das ist ein großer Erfolg. Wie wird sich dieser Mittelaufwuchs konkret in zusätzliche Engagementmöglichkeiten auch niederschlagen? Und welche strukturellen Verbesserungen planen Sie, um den Gesellschaftsdienst eben noch attraktiver zu machen mit diesem Geld?
Ja, mit den von Ihnen genannten zusätzlichen Mitteln wird es in erster Linie möglich sein, zusätzliche Plätze zu schaffen, sowohl im Bundesfreiwilligendienst. Wir gehen davon aus, dass in einem ersten Schritt knapp 3.500 zusätzliche Stellen im Bundesfreiwilligendienst und rund 13.500 im Bereich der Jugendfreiwilligendienste geschaffen werden können. Im Übrigen haben Sie uns in Ihrem Antrag ja einige Anregungen mitgegeben für die Attraktivierung. Da geht es um die Frage von Transportkosten, da geht es um die Frage auch der Erhöhung des Taschengeldes, aber auch der Erweiterung der pädagogischen Begleitung und vieles anderes mehr. Wir beraten darüber.
Danke Ihnen. Kurz der Hinweis noch mal, wir haben oben die Uhr laufen und bei Gelb wird es dann danach rot und dann ist Schluss. Dann machen wir weiter mit Bündnis 90 Die Grünen und Frau Abgeordnete Julia Verlinden hat das Wort, bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Minister Schneider. Die Koalitionsfraktionen haben letzte Woche Änderungen beim Gebäudeenergiegesetz vorgestellt. Das wird zu mehr Gasheizungen führen. Es wird zu höheren Heizkosten führen. Ihre Koalition plant ein teuer Heizengesetz. Und Sie waren jetzt bei der Pressekonferenz selbst nicht dabei, aber Sie sind ja Teil dieser Koalition und Sie tragen Verantwortung und sagen das auch immer wieder für sozial gerechten Klimaschutz. Das, was da letzte Woche vorgestellt wurde, ist weder gerecht noch ist es Klimaschutz. Stattdessen treibt die schwarz-rote Koalition die Menschen und die Unternehmen in die Gaskostenfalle. Denn die Abschaffung der 65% erneuerbaren Regelungen im Gebäudeenergiegesetz widerspricht faktisch dem Mieterinnenschutz. Ich möchte von Ihnen wissen, was Ihr ganz konkreter Beitrag sein wird, um das zu verhindern, dass es teuer wird, zu verhindern, dass es teuer wird für die Menschen und für das Klima.
Frau Kollegin Verlinden, zunächst einmal der Vorschlag, den die beiden Koalitionsfraktionen in der vergangenen Woche gemacht haben, fußt auf dem Koalitionsvertrag, der Entscheidung letztendlich auch des Volkes zur Bildung einer Regierung. Ich respektiere und tue das mit aller Demut die Entscheidung des Parlaments und fühle mich denen verpflichtet, sowohl der Erfüllung des Klimaschutzgesetzes, deswegen werde ich Ende des Monats ein den Anforderungen entsprechendes Klimaschutzprogramm der Bundesregierung vorlegen, und zum Zweiten die Maßgaben, die die Koalitionsfraktionen im Gebäudemodernisierungsgesetz jetzt gemacht haben. Anhand derer werden wir jetzt im Kabinett oder im Ressortkreis die Abstimmung vornehmen und insbesondere auch unter Berücksichtigung der von Ihnen genannten Mieterschutzbedingungen, die ja auch der Fraktionsvorsitzende der SPD, Matthias Mirsch, sich zu eigen gemacht hat oder sie gefordert hat.
Eine Nachfrage, bitte. Ja.
Das war jetzt sehr unkonkret, sehr geehrter Herr Minister. Ich habe nicht rausgehört, was Sie tun werden, um die Mieterinnen zu schützen. Ich habe auch nicht rausgehört, wie Sie verhindern wollen, dass das Teuer-Heizen-Gesetz dafür sorgt, dass die deutschen Klimaziele unerreichbar werden und das Land dadurch Strafzahlung und großer wirtschaftlicher Schaden entsteht. Ich frage Sie, wo nehmen Sie denn dann die Milliarden Euro her, wenn Sie Strafe zahlen müssen? Wo kürzen Sie dann? Wird es womöglich bei der Heizungsförderung sein oder etwa bei der Rente?
Frau Kollegin Verlinden, die Koalition hat festgelegt, dass sie die Förderung energiesparender und vor allen Dingen CO2-sparender Heizungssysteme oder Energiequellen weiter voranbringen wird. Das ist insbesondere der Zuschuss zur Wärmepumpe, der bis Ende dieser Legislatur, das ist das, wofür wir uns ja binden können, garantiert wird und dort auch eine soziale Staffelung drin ist. Sie wissen das selbst aus dem Vorgang der letzten Legislaturperiode, dass bis zu 70% Zuschuss für die Investitionen möglich sind für Menschen mit geringeren Einkommen. Auch da.
Danke sehr. Prima. Ja, stopp. War so. Danke. Wir halten an. Und jetzt kommen wir weiter zur nächsten Nachfrage der Fraktion der SPD. Frau Abgeordnete Esra Limbacher, bitte sehr. Herr, ach so, Entschuldigung. Stimmt. Stimmt. Freue mich, Herr Abgeordneter, Herr Kollege, bitte.
Ich danke Ihnen. Herr Bundesminister Schneider, momentan bekommen wir viele Zuschriften und ich führe auch ganz viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern in meiner Heimat, die voller Sorge sind mit dem Blick auf die Preise des Benzins, des Diesels, was sie tagtäglich bezahlen müssen. Für mich ist es klar, dass momentan die verfrühte Preiserhöhung vor allen Dingen Produkt der Mineralölkonzerne ist und dass das an Abzocke grenzt. Anders kann man das nicht nennen. Aber ich frage Sie, welche Lehre können wir daraus ziehen? Ist es nicht richtig, jetzt zu diesem Zeitpunkt noch mal zu sagen, dass wir eine Resilienzagenda in Deutschland brauchen, um endlich loszukommen von diesen Abhängigkeiten von den fossilen Brennstoffen? Was müssen wir in Deutschland machen?
Kollege Limbacher greift das gern noch mal auch, also meine Ergänzung zur Frage von Frau Kollegin Verlinden. Wir haben in Deutschland nur begrenzte Ressourcen, insbesondere die wir einsetzen können zum Heizen, aber auch natürlich zum Tanken und Fahren. Dementsprechend sollten wir alles tun, um unabhängiger und resilienter von Energieimporten aus dem Ausland zu werden. Wir sehen das jetzt angesichts des Angriffs auf den Irak und den Ölpreisentwicklung, nicht nur am Spotmarkt, sondern auch an den Tankstellen, wie vulnerabel wir sind, wie direkt verletzlich wir als Verbraucher auch sind, aber natürlich auch unsere Volkswirtschaft. Von daher ganz klar, die Energieimporte, die im letzten Jahr bis zu 80 Milliarden Euro ausgemacht haben, die wollen wir ersetzen durch Energie im Inland, Produktion, das sind Erneuerbare. Erneuerbare Energien, Wind, Solar, Biomasse, aber natürlich auch Einsparung. Jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, ist eine, die ich nicht produzieren muss. Das ist unser Kurs und er wird sich auch im Klimaschutzgesetz wiederfinden.
Danke sehr.
Programm.
Alles gut, keine Nachfrage, danke. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke. Und Frau Abgeordnete Violetta Bock hat das Wort, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht auch an Herrn Schneider, auch zum Gebäudeenergiegesetz. Die Koalition hat angekündigt, sie will weiter Gas- und Ölheizungen zulassen. Dabei ist Deutschland verfassungsrechtlich zum Klimaschutz verpflichtet. Es gibt ein Verschlechterungsverbot. Im GEG war eine Treibhausgasminderung von 10 Millionen Tonnen angegeben und das war schon bereits zu wenig. In den neuen Eckpunkten finden sich lediglich 2 Millionen Tonnen. Sie haben sich seit der Veröffentlichung von den Punkten noch nicht viel dazu inhaltlich geäußert und sollen im März ein Klimaschutzprogramm vorlegen. Deswegen frage ich Sie, was sagen Sie als Umweltminister zu den Eckpunkten und wie wollen Sie die Klimaschutzlücke schließen? Es gibt ja auch neue Berechnungen, also die Klimaziellücke, die schon bei über 470 Millionen Tonnen lag, dass sich die durch die neuen Pläne nochmal erhöht auf bis zu 529 bis 592 Millionen Tonnen CO2. Von daher, was sagen Sie dazu und wie werden Sie das in dem Klimaschutzprogramm, diese Lücke schließen?
Frau Kollegin, zunächst einmal nochmal, ich respektiere die Entscheidung des Parlaments und habe sie nicht zu kommentieren. sondern das Parlament ist Auftraggeber der Regierung und wir werden diesen Auftrag umsetzen. Und das sind Abgrenzungen natürlich, eine Abwägung der jeweiligen anderen rechtlichen Grundlagen. Das Klimaschutzgesetz ist eins. Ich setze sehr darauf,
Entschuldigung, ich halte mal. Bitte dem Redner, dem Antwortgeber, die Chance geben und nicht dazwischen rufen. Das ist die Fragestunde so, bitte.
Man muss sich ja nur rational die Zahlen anschauen. Wir geben die Entscheidung, oder das Parlament hat entschieden, die Fraktion, das Parlament wird es noch entscheiden, die Entscheidung, wie die jeweilige fossil oder nachhaltige Nutzung von Wärme und Energie im Haus gebracht wird, in die Hände zurück. Aber es ist ein Kostenrisiko, wenn Sie auf Gas setzen. Es wird eine Preiserhöhung einfach durch den CO2-Preis und auch Verknappungen geben. Man sieht es jetzt an den Weltmärkten. Und deswegen ist die gezielte Förderung von nachhaltigen Investitionen in die zum Beispiel die Wärmepumpe, aber auch in die Wärmenetze, insbesondere bei den Kommunen, ein ganz entscheidender Punkt, den wir auch weiter unterstützen werden. Und ich setze da auf Vernunft, aber letztendlich auch die marktwirtschaftlichen
Mechanismen. Sehr rot. Danke sehr. Sie haben eine Nachfrage, bitte.
Genau, Sie setzen also auf Vernunft und auf die Förderprogramme. Aber es gibt ja auch viele, die gar nicht entscheiden können, welche Heizung in ihrer Wohnung ist, nämlich über die Hälfte der Bevölkerung, die zur Miete wohnt und die genau jetzt die Befürchtung haben, und das zeigen ja auch alle Berechnungen, dass der Gaspreis, der ohnehin schon steigt, der durch die Grüngasquote noch teurer wird und die ja dann auch noch das ganze Netz finanzieren müssen, dass die genau in diese Kostenfalle laufen. Da ist die Antwort der Koalition immer nur, Sie wollen den Mieterschutz garantieren. Aber was wollen Sie denn ganz konkret machen, um tatsächlich Mieterinnen und Mieter zu schützen, für die das Heizen ja unter den jetzigen Bedingungen schon zu teuer war?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Deswegen ist sie auch aufgeworfen worden in der öffentlichen Debatte, auch durch den Mieterbund, wo ich auch Mitglied bin, wenn ich das sagen darf, ohne vereinnahmt zu sein, voreingenommen. Wir brauchen natürlich Incentives, also Anreize dafür, dass der Vermieter tatsächlich auch in kostengünstige, nachhaltige Produkte auch investiert und nicht der Mieter die Zeche zahlt. Das ist der klare Grundsatz, an den halten wir auch und das werden wir jetzt auch erarbeiten und dann mit Ihrer Unterstützung im Parlament auch umsetzen.
Ich bedanke mich und jetzt kommen wir nach dieser ersten Runde kommen wir jetzt auch zu einer Fragerunde zu Themen vorangegangener Kabinettssitzungen, zu weiteren Geschäftsbereichen sowie zu allgemeinen Fragen. Und für die AfD-Fraktion hat nun Herr Abgeordneter Dr. Paul Schmidt das Wort. Bitte.
Der 2025 hatten wir einen Industriestrompreis von 17 Cent die Kilowattstunde. Jetzt mit Subventionen im Schnitt 11 Cent pro Kilowattstunde sind immer noch mehr als ein Drittel mehr als der Preis für die Industrie in USA oder China. Und genau dorthin wandert unsere Industrie gerade ab, zum Beispiel die BASF. Bis 2030 können nach einer vom Land in Auftrag gegebenen Studie bis zu 66.000 Arbeitsplätze allein in der Automobilindustrie allein in Baden-Württemberg verloren gehen. Wir hatten eine sichere, zuverlässige, umweltfreundliche Stromversorgung durch Kernenergie. Auch als Antwort der ersten Ölkrise 1973 wurden die Kernkraftwerke Philippsburg 2 und Neckar-Westheim gebaut, wo wir den Strom in den letzten Betriebsjahren für 3 Cent die Kilowattstunde erzeugt haben. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, wo so viele Arbeitsplätze verloren gehen, die ursprüngliche Förderung Ihres Koalitionspartners nach der Wiederinbetriebnahme der Kernkraftwerke
ist abgelaufen.
Zuzustimmen.
Die Antwort ist eindeutig mit Nein zu beantworten. Es gibt einen klaren Konsens in der deutschen Gesellschaft, die Atomkraft ist keine Zukunft, sondern eine gefährliche Technologie. Aus diesem Grund ist Deutschland ausgestiegen. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, ein Atommüllendlager noch zu sorgen, im Standortauswahlgesetz. Bisher sind mir die strahlenden Reste dieses Mülls also übergeblieben, aber die Kosten auch im Umweltministerium. Deswegen, unsere Zukunft ist erneuerbar, unsere Zukunft sind Sicherheitsenergien, die hier in Deutschland produziert werden, die aber nicht die Gefahr der Atomkraft mit sich bringen und im Übrigen auch günstiger sind. Es gibt keinen Zuwachs von Atomkraftwerken auf der Welt, es gibt einen Zuwachs von Erneuerbaren. 90% der Stromleistung, die zusätzlich in die Welt gekommen in den letzten Jahren produziert wurde, waren Erneuerbare. Von daher ist eine Mehrheit etwas anderes zu erzählen. Und im Übrigen, was die Arbeitsplätze betrifft, wir haben einen Zufluss an ausländischem Direktkapital, an Investitionen in Deutschland und nicht an Abfluss.
Sie haben eine Nachfrage, bitte sehr. 30 Sekunden. Nee, doch. Bitte.
66 Kernkraftwerksblöcke sind weltweit im Bau. Und wenn Sie sich die Zusammensetzung hier anschauen, der Wähler hat eine Mehrheit für Kernkraft gewählt. Der Herr Wiener von der CDU-CSU hat letzte Woche hier die Small Modular Reaktoren ins Spiel gebracht, die kleinen modularen Reaktoren. Die CDU macht damit Wahlwerbung. Was halten Sie von diesem Ansatz? Vielen Dank.
Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich bin zuständig für Strahlenschutz und habe auch die atomrechtliche Aufsicht. Habe das in meinem Haus prüfen lassen. Es gibt einen einzigen Reaktor, SRM, der weltweit derzeit im Probebetrieb läuft und kommt. Das ist in Toronto, Kanada. Alle anderen sind auf dem Papier. Sie sind auch nicht effizienter. Kleine Reaktoren sind nicht so effizient wie ein großes Atomkraftwerk. Im Übrigen entsteht dort auch Müll. Und zum Zweiten, sie sind auch Sicherheitsrisiken, die sie nur noch mehr und stärker verteilt haben. Ich kann davon nur abraten, und das ist auch die Linie, die wir in der Koalition insgesamt haben.
Danke sehr. Nun haben wir einige Nachfragen. Einmal für die Fraktion Die Linke, Frau Abgeordnete Mareike, Herr Mayer, bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister Schneider, das freut mich sehr, dass Sie das wieder untermauern. Ich war doch schon recht verwundert diese Woche auch über die Pläne der Frau Ministerin Reiche, zurück zur Atomenergie oder dahin zurückkehren zu wollen. Vom Bundeskanzler Merz, der hat konkrete Überlegungen geäußert, in Zusammenarbeit mit Frankreich die nukleare Abschreckung auszuweiten. Macron bestätigte Pläne der Ausweitung des Atomschirms auf Deutschland in seiner Grundsatzrede in dieser Woche. Ich habe vor diesem Hintergrund folgende Fragen. Welche konkreten Initiativen, Beschlüsse, Prüfaufträge oder Ressortabstimmungen sind seit dem ersten oder befassen sich seit dem 1.1.25 mit einer Beteiligung Deutschland an einer nuklearen Abschreckung?
Danke sehr, es sind rum. 30 Sekunden hat man nur für die Nachfrage.
Gut, da stand eine Minute eben oben.
Ja, das war falsch. Haben Sie recht.
Schade.
30 Sekunden.
Deshalb Herr Schneider, Sie wissen, was ich von Ihnen möchte.
Sie haben Danke total Ihnen. Recht. Deshalb sind wir kurz eingeschritten. Das kriegen wir aber gemeinsam hin. Und jetzt ist die Antwort ebenso kurz. Bitte.
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, damit bin ich nicht befasst. Das müssen wir Ihnen schriftlich zuleiten.
Na, ging noch schneller dann. Geht doch. So, danke schön. Dann geht es weiter. Für die AfD-Fraktion hat Herr Abgeordneter Rainer Kraft das Wort. Bitte sehr, 30 Sekunden.
Präsidentin, vielen Dank. Herr Minister, Sie haben es gerade auf die Antwort an den Kollegen Schmidt natürlich gesagt, dass Sie mit einem großen Auftrag, nämlich die Bau eines Endlagers, beauftragt sind. Jetzt hat man gerade heute gehört, dass das Umweltbundesministerium von einer Zeitplanung komplett absieht. Darf ich Sie fragen, warum Ihr Haus jetzt die 2070er Jahre als zu ambitioniert offensichtlich abgelehnt hat?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich habe in der letzten Regierungsbefragung auch schon darauf hingewiesen, dass ich die Frage des Standortauswahlgesetzes in Abstimmung dann auch mit den Fraktionen Ihnen einen Vorschlag machen werde, wie wir zu einer Beschleunigung des Auswahlverfahrens kommen. Ich habe in der letzten Woche erst das nationale Begleitgremium mit Auswahl für privaten Personen dafür mit werben können, aber es steht noch nicht fest, wie dieser Gesetzentwurf im Kern aussieht. Mich hat bis heute diese Vorlage, die in der Öffentlichkeit ist, noch nicht erreicht.
Danke
ich habe
sehr.
Aufträge ins Haus gegeben, aber diesen
Danke
Entwurf
sehr.
Kann ich nicht sagen.
Wir sind drüber und ich will kurz sagen, weil wir weitere Fragen haben, ich habe jetzt noch zwei weitere Nachfragen und schließe hiermit auch wenn jetzt weitere Arme noch hochgehen. Jetzt hat für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Herr Abgeordneter Jan-Niklas Gesenhus. Bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, bei der Atomkraft sind ja zwei Dinge sicher, das Risiko und riesige Mengen von Atommüll. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir jetzt zügig auch alle Beschleunigungsoptionen nutzen, um zügig ein Endlager zu finden. Und ich finde, wir brauchen bis Mitte des Jahrhunderts spätestens eine Entscheidung, wo dieses Endlager hin soll. Und deswegen bitte ich Sie, noch mal Stellung zu nehmen zu dem heutigen Bericht des Deutschlandfunks, dass Sie keine Zielmarke mehr in das Standortauswahlgesetz reinschreiben wollen. Wenn Sie sagen, das hat Sie noch nicht erreicht, werden Sie sich
Danke
dafür
sehr.
Einsetzen, dass
Die
es eine
Zeit
klare Zielmarke für das Endlager gibt.
Kurz noch mal der Hinweis, rot heißt Schluss. Bitte sehr.
Ja, das werde ich tun. Es finden ja auch bereits dazu die Vorkehrungen statt. Ich habe von diesem Referentenentwurf, der noch nicht mal ein Referentenentwurf ist, bisher noch keine Kenntnis gehabt, weil er noch nicht in die Hausleitung gekommen ist. Ich habe Aufgaben an das Haus gegeben, an meine Fachabteilung, Beschleunigungsoptionen zu prüfen und mir Vorschläge zu machen, wie wir die erreichen, weil ich nicht im nächsten Jahrhundert erst das Endlager festgelegt und gebaut haben will, sondern dass wir das so zügig wie möglich machen können, damit diejenigen, die an Zwischenlagern leben, nicht quasi ihr Leben lang an einem Endlager leben.
Danke
das ist
sehr.
Auch die Verpflichtung, die wir haben.
Und die letzte Nachfrage hierzu geht an die AfD-Fraktion. Herrn Abgeordneten Stefan Brandner, bitte.
Dankeschön. Ich habe nur eine Nachfrage zu Ihrer Aussage, dass der Ausstieg aus der Kernenergie gesellschaftlicher Konsens wäre. Das wurde ja gerade schon darauf hingewiesen, dass die Wahlumfragen Parteien vorne sehen, die das eben nicht so sehen, sondern die den Wiedereinstieg möglicherweise wollen. Der Bundeskanzler selber hat im letzten Monat gesagt, der Ausstieg aus der Kernenergie wäre ein schwerer strategischer Fehler gewesen und Teil der teuersten Energiewende weltweit. Damit hat er recht. Also dieser gesellschaftliche Konsens, ist der auch Koalitionskonsens? Oder wie kann der Kanzler sagen, dass es ein schwerer strategischer Fehler war, aus der Kernenergie auszusteigen? Und Sie sagen, das ist
Ihre
einhellige
Zeit
Meinung.
Ist abgelaufen.
Herr Abgeordneter Brandner, ich agiere hier auf der Grundlage des Koalitionsvertrages und der Gesetze des Deutschen Bundestages. Und die sind eindeutig. Einzelne Parteien können sich immer anders positionieren. Das ist ja auch gutes Recht. Aber das ist der Punkt, auf den wir uns als Koalition geeinigt haben, dass der Ausstieg 23 gewesen. Wir hatten ja noch eine Verlängerung und der nicht wieder Einstieg, sondern Einstieg in eine saubere Zukunft.
Wir kommen nun zur nächsten Hauptfrage. Die geht an die Fraktion der CDU-CSU. Herr Abgeordneter Marc Helferich, bitte.
Für uns ist der Emissionshandel als marktwirtschaftliches Instrument das Herzstück der europäischen Klimapolitik. Die europäische Industrie steht aber zunehmend unter Druck und damit wächst die Kritik an einzelnen Mechanismen des ETS-1, wie zum Beispiel dem Abschmelzen kostenloser Zuteilung mit dem Start von CBAM. Welche Reformschritte, Herr Minister, sind aus Ihrer Sicht notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu stärken?
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Helferich. Ich bin nicht nur im Austausch innerhalb der Regierung, sondern natürlich auch mit dem Parlament und der Kommission, was die Fortentwicklung des ETS 1 betrifft. Wir haben im Sommer diesen Jahres eine Review der Kommission vorgeschlagen bekommen. Ich habe mich gemeinsam mit der Kollegin Reiche an die Kommission gewandt, in Abstimmung mit allen anderen Ressorts, dass wir insbesondere das erfolgreiche Instrument fortführen, eindeutig. 60% Emissionsminderung. Wir wollen da fortführen, Effizienzsteigerung, aber Sonderbelastung, wie zum Beispiel im Chemiebereich, vermeiden. Das bedeutet, dass bestimmte Benchmarks, Vorwerksbenchmarks dort überprüft werden sollen, sodass wir eine Sonderbelastung, die aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt ist und auch aus Sicht der Bundesregierung nicht für den Chemiesektor nicht haben. Und ich gehe davon aus, dass die Kommission das sehr ernst nimmt und wir uns dort auch mit den Sorgen der Beschäftigten, aber auch der Unternehmen.
Danke sehr. Ja. Dann eine Nachfrage.
Ja, Herr Minister, bitte. Vielen Dank für diese Antwort. Sie sagten es, es steht in Brüssel eine Verschärfung der Benchmarks an und vielleicht noch mal für alle damit auch die Bemessungsgrundlage der kostenlosen Zuteilung steht im Feuer. Und es droht eine Verschärfung, teilweise auf Basis unrealistischer Annahmen, wo man also wirklich ganz außergewöhnliche Konstellationen in irgendeinem Mitgliedstaat dann zum Benchmark für alle macht. Welche Ansätze sehen Sie, um hier in Brüssel diese Benchmarks auf ein realistisches Maß zu bringen?
Wir haben uns in dem Schreiben, ich stelle das gerne auch noch mal zur Verfügung, an die Kommission genau mit diesem Punkt gewandt, dass die Sonderbelastung, die aus unserer Sicht für den deutschen Chemiesektor einschlägig ist, weil sie keine Ausweichoption an der Stelle haben, dass wir das angesichts auch der konjunkturellen Lage und des Wettbewerbsdrucks im chemischen Bereich, dass wir das korrigiert haben wollen über die Instrumente, da sind wir flexibel im Zweifel. Im Kern ist es entscheidend, dass die Sonderbelastung sind etwa 200 Millionen Euro per annum, dass die
Danke
zurückgefahren
sehr.
Wird. Ich will aber auch sagen, dass die Strompreiskompensation, die Sie mitbeschlossen haben, das
Vielen
auch schon
Dank.
Korrigiert.
Jetzt hat das Wort für eine Nachfrage für die CDU-CSU-Fraktion Herr Dr. Thomas Gebhardt, bitte.
Herr Minister, die Europäische Union hat beschlossen, die Einführung des europäischen Emissionshandels für Gebäude und Verkehr um ein Jahr auf 28 zu verschieben. Was heißt das für Deutschland? Wir sind der Auffassung, der CO2-Preis, den Bürger und Unternehmen in Deutschland für Tanken und Heizen bezahlen, darf im Jahr 2027 nicht weiter steigen. Herr Minister, würden Sie diese Einschätzung teilen?
Herr Kollege, zunächst einmal, es war die bewusste Entscheidung, auch um diesen Emissionshandel in ETS2 um ein Jahr zu verschieben, um insbesondere auch den Ländern in Mittel- und Osteuropa die Gelegenheit zu geben, vorbereitet zu sein. Wir sind vorbereitet in Deutschland. Wir haben seit 2021 den Emissionshandel über das Brennstoffhandelsgesetz erfolgreich. Wir nutzen die generierten Mittel, die zu einer Reduktion letztendlich auch und Effizienzsteigerung führen, zum Beispiel zum Einsatz für die Wärmepumpe, aber auch für die Strompreiskompensation, sodass die Wettbewerbsgleichheit da ist. Ich bin innerhalb der Bundesregierung.
Danke sehr. Dankeschön. Ja, Wettbewerbsgleichheit. Bei Rot ist Schluss. Danke. Dann haben wir eine weitere Frage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Corinna Rüffer, bitte. Ach, Frau Badum, genau.
Ja, vielen Dank. Ja, Herr Minister, zurück zur Industrie. Sie haben ja hier klar deutlich gemacht, dass Sie sich dafür einsetzen werden, dass das Verschmutzen der Atmosphäre billiger wird für die Industrie. Was sagen Sie Unternehmen wie Heidelberg Materials, die sich auf den Weg einer CO2-freien Erzeugung gemacht haben und deren Aktienkurs genau aufgrund solcher Debatten gerade in den Keller geht?
Also, Frau Abgeordnete Badum, erstens den Zusammenhang. Es gibt immer auch einzelbetriebliche Kennzahlen, die zu bestimmten Entwicklungen im Aktienmarkt führen. Aber davon mal abgesehen. Wir stehen als Koalition zum ETS1, zum Emissionshandel. Wir stehen auch für den weiteren Anstieg der Effizienzmöglichkeiten. Das heißt, Wettbewerbsgleichheit, insbesondere durch die CBAM auch herzustellen, was den internationalen Sektor aus dem Import betrifft.
Danke sehr. Die Fragestellerin war Frau Lisa Badum. Jetzt hat für die CDU-CSU-Fraktion Herr Abgeordneter Leif Bodin das Wort. Bitte.
Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, meine Nachfrage anknüpfend an das, was die Kollegen Gebhardt und Helfrig fragten zum Komplex. Besonders im europäischen Wettbewerb stehen die Industriezweige halten ja derzeit Kompensation nach Carbon Leakage Verordnung. Und denken Sie, dass angesichts der Verlängerung unseres nationalen Sonderwegs auch ein verbesserter Carbon Leakage Schutz für die Industrien sinnvoll wäre?
Ja, da wo es notwendig ist und wo wir Nachsteuerungsbedarf haben, da tun wir das auch in Abstimmung mit Ihnen natürlich, der Koalition, auch im Parlament. Wir sind seit diesem Jahr an der Einführung auch des CBAM, wichtiges Instrument. Auch dort sind ja durch die Omnibus-Entscheidung der Kommission Vereinfachungen, insbesondere für den kleineren Unternehmensbereich, gemacht worden. Aber wenn wir eine angemessene Bepreisung von Umweltverschmutzung durch CO2 haben wollen, führt an einer Bepreisung nichts vorbei. Dann
Danke
brauchen
sehr.
Wir das aber auch als Danke. Instrument zum Schutz über den CBAM.
So, und noch eine weitere Nachfrage für die AfD-Fraktion. Das ist die letzte Frage. Wir machen immer vier, weil wir dann noch zu weiteren Hauptfragen kommen. Herr Carsten Hilse, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Jetzt haben schon drei Abgeordnete der CDU Sie gefragt, ob es sinnvoll wäre, sozusagen diesen nationalen Alleinweg fortzuführen. Jetzt auch noch mal unter dem Aspekt der horrenden Steigerung der Treibstoffpreise. Wäre es denn nicht richtig, die CO2-Bepreisung, die CO2-Steuer vorerst auszusetzen, um die Bevölkerung zu entlasten?
Herr Abgeordneter Hesse, grundsätzlich ist am besten, Sie fahren ein batterieelektrisches Auto, dann sind Sie nicht davon abhängig, wie der Benzinpreis ist. Das fördern wir im Übrigen auch. Sie sind nicht antragsberechtigt bei Ihrem Einkommen, aber okay, ich kann es trotzdem sehr empfehlen. Auch die Ladeinfrastruktur, auch im ostsächsischen Bereich, ist exzellent. Und dann brauchen wir über solche Fragen nicht zu klären. Alles andere hebt sich die Bundesregierung in der Betrachtung der nächsten Wochen auf. Möglichkeiten gibt es. Heute sind wir dazu längst noch nicht, wollen wir auch uns noch nicht verhalten, weil wir auch sehr hoffen, dass die militärische Auseinandersetzung sehr schnell beendet wird.
Besten Dank. Jetzt hat für Bündnis 90 die Grünen, Herr Abgeordneter Misbach, na Frau, jetzt sehe ich es gerade, Misbach kann bitte das Wort, Entschuldigung. Wir sind noch am Entziffern mancher Handschrift, deshalb ist nicht Ihre. Danke, jetzt sind Sie dran, bitte sehr, Frau Abgeordnete.
Frau Präsidentin, die Frage richtet sich an unsere Ministerin Prien. Frau Prien, Sie sind zuständig mit Ihrem Haus für das Bundesprogramm Demokratie leben und damit für Projekte, die sich einsetzen für Demokratiebildung gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und gegen Queerfeindlichkeit. Und viele der Träger, die diese Projekte vor Ort begleiten, die sprechen von wachsenden Unsicherheiten. Zum einen, weil es der AfD und anderen Akteuren aus dem rechtsextremen Umfeld immer mehr gelingt, diese Initiativen anzugreifen. Und zum Zweiten aber auch, weil diese Träger schildern, dass aus ihrem Haus zunehmend ein Klima des Misstrauens gegen die geförderten Projekte wahrzunehmen ist. Und vor dem Hintergrund meine Nachfrage. Erstens, was unternehmen Sie ganz konkret, um die Projekte zu schützen gegen die Angriffe von rechts außen? Und zweitens, können Sie den Trägern versprechen, dass die drei übergeordneten Förderziele, die wir festgehalten haben, die Sie auch festgehalten haben, Demokratie fördern, Vielfalt gestalten und Extremismus vorbeugen, dass die erhalten bleiben?
Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, weiter auch Projekte der Demokratieförderung zu unterstützen. Das werden wir auch tun. Das tun wir so, wie ich es in den vergangenen Monaten bereits vorgestellt habe, im Jahr 2026 auf Grundlage der jetzigen Förderrichtlinie und ab dem Jahr 2027 aufgrund einer geänderten Förderrichtlinie. Selbstverständlich stehen wir hinter den Projekten, die wir fördern, und legen auch Wert darauf, dass die Menschen, die vor Ort sich hier engagieren, dankenswerterweise engagieren, auch entsprechend unterstützt werden. Im Übrigen sind wir bei der Ausgestaltung der Förderrichtlinie für das Jahr oder ab dem Jahr 2027 noch nicht am Ende unserer Überlegungen angekommen und werden das rechtzeitig bekannt gegeben. Es gibt einen intensiven Dialog mit den Förderempfängern, wo über die neuen Entwicklungen aufgeklärt wird.
Frau Kahn, eine Nachfrage? Ja.
Frau Ministerin, die Anzahl der Straftaten, die rassistisch sind, die antisemitisch sind, die queerfeindlich sind, die frauenfeindlich sind, die antimuslimisch sind, die steigen seit Jahren. Wie rechtfertigen Sie sich und auch das Haus an der Stelle, dass es immer wieder auch Sorgen darum gibt, dass das Förderziel Vielfalt gestalten depriorisiert wird in dem Programm oder vielleicht sogar gestrichen?
Aus meiner Sicht, Frau Abgeordnete, gibt es da nichts zu rechtfertigen. Es gibt vielfältige, notwendige Wege, unsere Demokratie, unsere wehrhafte Demokratie zu schützen. Da ist das Strafrecht, da wo es um vermehrte Straftaten geht, da geht es um vermehrte Bildungsangebote, schulisch und außerschulisch. Und es geht um Angebote unter anderem in Demokratie leben, aber auch im Kinder- und Jugendplan der Bundeszentrale für politische Bildung. Und ich hatte ausgeführt, dass wir bei der Neuausrichtung noch nicht zum Abschluss gekommen sind mit unseren Überlegungen.
Danke sehr. Jetzt gehen wir weiter zur Fraktion Die Linke. Und Herr Abgeordneter Mike Brückner hat das Wort. Bitte sehr, 30 Sekunden.
Frau Ministerin, Thema Demokratieförderung und Aktionsplan Queerleben. Sie erklären den Aktionsplan Queerleben für beendet und sagen, man muss sich damit eben abfinden. Ihre Aussage hat für viel Unmut in der queeren Community geführt. Frau Ministerin, ich kann Ihnen mitteilen, wir als Community werden uns damit nicht abfinden. Darauf können Sie sich verlassen. Im Koalitionsvertrag steht, wir verpflichten uns weiterhin, queeres Leben vor Diskriminierung zu schützen. Wie soll das konkret aussehen, Frau Ministerin?
Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Der nationale Aktionsplan ist nicht von mir beendet worden, sondern war befristet in der letzten Legislaturperiode. Da gab es also von mir gar keine entsprechende Handlung, sondern das ist Gegenstand der Verantwortlichen in der letzten Legislatur gewesen. Wir setzen in der Bundesregierung Maßnahmen, die sich aus diesem Aktionsplan ergeben, um, soweit das jeweils in den Ressorts für erforderlich gehalten wird, im Übrigen übernimmt da auch unsere Beauftragte entsprechende Verantwortung.
Danke sehr. Eine weitere Nachfrage aus der Fraktion Die Linke. Herr Abgeordneter Ferhat Kocak, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Ministerin, wenn für Projekte aus dem Bundesprogramm Demokratie leben ein Beschluss oder zumindest eine Befassung kommunaler Gremien nachgewiesen werden muss, heißt das doch faktisch, dass Projekte gegen Rechtsextremismus in vielen Regionen von politischen Mehrheiten vor Ort abhängig sind, in denen rechtsextreme Parteien oder ihre politischen Partner sitzen könnten. Wie wollen Sie verhindern, dass gerade dort, wo rechtsextreme Kräfte stark sind, Projekte gegen Rechtsextremismus künftig nicht blockiert werden können? Oder beziehungsweise, genau. Das war eine doppelte Verneinung, aber Sie haben es, glaube ich, verstanden.
So, bitte keine Zwischenrufe, weil der Kontakt ist zwischen Fragesteller und Antwortgeber. Bitte.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Abgeordneter. Für uns ist wichtig, dass das Programm Demokratie leben pluralistisch aufgestellt ist, dass es einer vertieften demokratischen Legitimation in den Kommunen im Rahmen, es geht ja um Partnerschaften für Demokratie, zugänglich ist. Und wir glauben, dass wir mit den neuen Verfahrensrichtlinien hier einen Beitrag zu mehr Akzeptanz für das Gesamt insgesamt, für das Akzeptanz für das Programm insgesamt beitragen.
Danke sehr. Eine Nachfrage aus der Fraktion der SPD. Herr Abgeordneter Felix Söring, bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerin. Ich will mich auch beziehen auf das Bundesprogramm Demokratie leben. Sie haben ja gerade auch davon gesprochen, dass die Förderrichtlinie aktuell überarbeitet wird. Und Sie haben davon gesprochen, dass es einen Dialog mit der Zivilgesellschaft und den Projektmittelempfängern gibt. Ich weiß nichts von einem Dialog. Mir liegen sehr viele Schreiben vor an die Zuwendungsempfänger. Vielleicht könnten Sie noch mal darstellen, wie dieser Dialog aussieht und welche Formen der Beteiligung auch an der neuen Erarbeitung der Förderrichtlinie dann stattfinden und von Ihrem Haus ausgehen sollen.
Vielen Dank, Herr Döring. Ich glaube, mit der SPD-Fraktion gibt es ja morgen Abend ein Gespräch dazu. Und mit den Trägern gibt es regelmäßige Treffen, so wie in der Vergangenheit auch. Mit den Ländern zum Beispiel in der vergangenen Woche, Mitte dieses Monats mit den Trägern im Bereich der Partnerschaften für Demokratie. Und insofern hat sich an dem Dialogprozess auch gar nichts verändert.
Dankeschön. Eine letzte Nachfrage zu diesem Komplex, damit wir einmal noch durchkommen. Herr Abgeordneter Oliver Pöpsel für die CDU-CSU, bitte.
Frau Präsidentin, vielen Dank. Frau Ministerin, Sie haben ja bei der Weiterentwicklung des Bundesprogramms auch einen Schwerpunkt auf die digitale Radikalisierung gelegt. Warum ist es so wichtig, dass die Extremismusprävention im digitalen Raum zu stärken?
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Pöpsel. Es ist eben wichtig, dass wir uns im Rahmen der Demokratieförderung der Extremismusprävention den aktuellen Phänomenen zuwenden. Das gilt sowohl für die Demokratiebildung. Junge Menschen informieren sich im Wesentlichen heute über das Netz, wenn es um politische Fragen geht. Und auch Extremismus und Radikalisierung, auch Spontanradikalisierung, findet heute im Netz statt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier wirksame Programme schaffen, damit dem vorgebeugt werden kann.
Ich bedanke mich und wir kommen zur nächsten Hauptfrage. Für die SPD-Fraktion hat nun Frau Abgeordnete Jasmina Hustert das Wort. Bitte sehr.
Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Ministerin. Die SPD und nun auch etwas später hat sich auch die Union dazu positioniert, wie sie Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt besser schützen wollen. Und nun meine Frage an Sie, welche konkreten Schritte planen Sie, um Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt besser vor algorithmischen Risiken, sexualisierter Gewalt im Netz und manipulativen Geschäftsmodellen zu schützen? Und wie sollen diese Maßnahmen im Zusammenspiel mit Europa erfolgen?
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete Hostert. Wie Sie wissen, habe ich mich in den Koalitionsverhandlungen sehr dafür eingesetzt, dass wir uns diesem Thema zuwenden. Damals waren auch noch nicht alle, auch in der SPD, davon überzeugt, dass wir das tun sollten. Wir haben aber uns darauf verständigt, eine Expertenkommission einzurichten, die sich sehr breit mit diesem Themenfeld beschäftigt. Auch die Rechtsfragen im Kontext der Frage, wo können mögliche Regulierungen, auch Altersbeschränkungen, Altersverifikation überhaupt geregelt werden. geregelt werden im EU-Recht oder auch im Bereich des nationalen Rechts, werden von der Kommission geklärt. Wir werden eine erste Bestandsaufnahme werden wir schon nach Ostern hören von Seiten der Kommission, und wir werden Vorschläge, Empfehlungen der Kommission noch vor der Sommerpause erhalten. Und auf dieser Grundlage werden wir gesamtgesellschaftlich für alle staatlichen Ebenen von Seiten des Ministeriums Vorschläge für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt vorlegen.
Danke sehr. Dann hat eine Nachfrage.
Ich habe eigentlich noch eine Nachfrage.
Ja, Sie, genau, ja. Ihre Nachfrage.
So ist es. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass ein Social-Media-Verbot nicht die einzige Antwort sein kann. Wir sprechen ja auch viel darüber, dass die Medienkompetenz, also sprich ein kritischer Umgang mit Inhalten, unterstützt werden soll. Welche Maßnahmen planen Sie hier konkret?
Frau Abgeordnete Hostert, wir sind uns tatsächlich ja einig, dass die Frage von Regulierung, also Altersgrenze, Altersverifikation nur ein Aspekt ist. Es wird sehr viel um Aufklärung gehen. Es wird sehr viel um die Frage einer verbesserten Medienkompetenz gehen. Das fällt natürlich im Wesentlichen in die Kompetenz der Bundesländer. Die Schulen sind dort mehr als bisher gefragt. Die Kinderärzte werden hier eine andere Rolle übernehmen müssen. Und viele andere Maßnahmen sind erforderlich. Wir warten hier auf die Empfehlungen der Kommission
sehr.
Und werden auf dieser Grundlage dann einen entsprechenden
Danke.
Entwurf vorlegen.
Eine Nachfrage aus den Reihen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Zoe Meyer, bitte.
Vielen Dank. Apropos Jugendschutz. Gerade ungesunde Produkte werden ja im Netz aggressiv an Kinder und Jugendliche beworben. Wir reden beispielsweise von Energy Drinks oder auch von Fast Food, von Junk Food. Und da frage ich mich natürlich, was macht denn die Bundesregierung, was machen Sie als Ministerin explizit dafür, dass wir Kinder gerade vor diesem Marketing schützen? Wir fordern ja auch eine Altersgrenze für Energy Drinks, wo wir uns ja sicher sind, wo Experten auch dazu raten, hier endlich aktiv zu werden nach dem Vorbild anderer Staaten, die da schon deutlich weiter sind als Deutschland. Was machen Sie, um hier
Danke
Kinder
sehr.
Und Jugendliche zu schützen?
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Gesunde Ernährung ist von großer Bedeutung für ein gesundes Aufwachsen. Dafür steht auch diese Bundesregierung in den verschiedenen zuständigen Ministerien. Unter anderem mit dem Landwirtschafts- und Ernährungsministerium werden wir hierzu eine gemeinsame Kampagne auch für Schülerinnen und Schüler, für Kinder und Jugendliche entwickeln. Im Übrigen habe ich mir sagen lassen, dass es hierzu auch Initiativen im Bundesrat gibt. Wir haben aber in der Bundesregierung dazu keine entsprechende Verabredung getroffen.
Danke sehr. Für die AfD-Fraktion hat eine Nachfrage Herr Abgeordneter Sebastian Mark. Bitte.
Ja, Freiheitsrechte werden in unserer Gesellschaft ja nicht geschliffen, indem man sagt, wir wollen die Freiheitsrechte schleifen, sondern indem man was Gutes tun möchte. Wir haben gesehen, dass man zum Beispiel die Chatkontrolle einführen wollte mit der Begründung, das wäre gegen Kinderpornografie. Wie wollen Sie denn verhindern, dass Sie mit der Altersverifikation eine Identifikation im Netz durchführen? Weil das ist ja die Voraussetzung dafür, dass man eine Altersverifikation durchführen kann.
Danke, Herr Abgeordneter. Wir reden hier über Sucht und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in einem Ausmaß, wie wir sie durch kaum ein anderes Phänomen bisher gesehen haben. Deshalb ist der Kinder- und Jugendschutz im Netz von entscheidender Bedeutung. Und hier geht es nicht um Beschränkung von Freiheitsrechten, sondern hier geht es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Suchtgefahren, vor Gesundheitsschäden, vor mangelnder Konzentrationsfähigkeit, vor Leistungsabfällen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir hier unserer Verantwortung gerecht werden.
Danke sehr. Wir kommen nun zur nächsten Hauptfrage für die Fraktion Die Linke. Und Frau Abgeordnete Maren Kaminski hat das Wort. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Prien, wenn Sprache fehlt, bleibt Teilhabe aus. Die geplanten Kürzungen bei den Integrations- und Sprachkursen werden weitreichende Folgen haben. Wie kann man sich über mangelnde Integration beschweren und dann bei Integrationskursen kürzen? Für viele junge zugewanderte Menschen ist der Garantiefonds Hochschule ein wichtiges Förderinstrument im Anschluss an einen Integrationskurs. Wenn Sie bei Integrationskursen kürzen, wird es schlicht weniger Absolventinnen und Absolventen geben. Was heißt das konkret für den Garantiefonds? Konkret möchte ich dazu von Ihnen wissen, ist der Garantiefonds Hochschule im Haushalt 2027 vollständig gesichert, ja oder nein? Oder planen Sie auch hier Kürzungen?
Vielen Dank, Frau Abgeordnete Kaminski. Ich nehme an, soweit Sie zu den Integrationskursen gesprochen haben, beziehen Sie sich auf die Maßnahmen des Bundesministers des Inneren. Dazu hat er sich geäußert. Dazu werden ja auch noch Gespräche geführt. Ich bin zuständig für die Sprachentwicklung von Kindern und Kindern und Jugendlichen. Sie wissen, dazu planen wir ein Gesetz, das Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz, wo Sprachdiagnostik und Sprachförderung für Kinder im Alter von rund 4 Jahren bundesweit verbindlich eingeführt werden sollen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt auch zu mehr Integration. Und im Übrigen werde ich mit Ihnen heute nicht den Haushalt 2027 erörtern.
Sie können eine Nachfrage stellen?
Ja, die habe ich auch. Nämlich seit der Umstrukturierung Ihres Ministeriums hat die Koordinierungsstelle Garantiefonds Hochschule keine Kenntnis darüber, welchem Ministerium sie zugeordnet wird. Das sorgt für viel Unsicherheit bei den Beschäftigten und auch bei den BeraterInnen. Wann haben Sie vor, die Koordinierungsstelle darüber verbindlich zu informieren?
Die Koordinierungsstelle gehört zum Geschäftsbereich meines Ministeriums.
Dazu gibt es noch eine Nachfrage aus der Fraktion Die Linke von dem Abgeordneten Pascal Meiser.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Sie haben ja jetzt gerade gesagt, dass Sie nicht zuständig sind für die Entscheidung, die das Innenministerium getroffen hat, die freiwilligen Integrationskurse und Sprachkurse sozusagen zu streichen für einen relevanten Teil. Aber aus Ihrer fachlichen Sicht, was auch die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen angeht, ist es nicht hilfreich, dass auch Asylbewerberinnen, Asylbewerber, auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die frisch hierher kommen, schnell Deutsch lernen, schnellen Zugang dazu haben? Das BMAS hat sich im Ausschuss sehr kritisch zur Entscheidung des BMI aus fachlicher Sicht geordnet. Wie sehen Sie das aus fachlicher Sicht?
Ihre Zeit ist zu Ende, Frau Ministerin.
Ohne jeden Zweifel ist für Menschen mit Bleibeperspektive das Erlernen der deutschen Sprache von entscheidender Bedeutung. Sie wissen, dass es neben den Integrationskursen auch andere Sprachkursangebote gibt, die auch übrigens von Menschen, die keine dauerhafte Bleibeperspektive haben, auch wahrgenommen werden können. Es gibt übrigens auch sehr gute Online-Angebote, auch über die Volkshochschulen, die aus meinem Haus gefördert werden. Insofern würde ich Ihre Frage, macht das Sinn, die deutsche Sprache zu erlernen, mit unbedingt bejahen.
Frau Ministerin, Ihre Zeit ist zu Ende und damit kommen wir zur nächsten Runde. Und damit hat die erste Frage für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Hans-Jürgen Gossner.
Frau Ministerin Prien, die DGB-Jugend erklärte bereits 2018, wir sind alle Antifa, und rief im vergangenen Jahr in Anlehnung an die Antifa-Parole Alerta dazu auf, sich der Gründung einer AfD-Jugendorganisation in Gießen zu widersetzen. Bei den anschließenden Protesten wurden Teilnehmer, Journalisten und Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Der CDU-Abgeordnete Volkmann sprach von linksextremer Selbstjustiz. Wie vereinbaren Sie vor diesem Hintergrund, dass Organisationen wie die DGB-Jugend weiterhin mit erheblichen Fördermitteln aus Ihrem Haus unterstützt werden, mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien nach Artikel 21 Grundgesetz?
Frau Ministerin.
Danke, Abgeordnete, für die Frage. Ich muss jetzt einmal sortieren. Also die DGB-Jugend ist keine Partei, auch keine Jugendorganisation einer Partei. Die DGB-Jugend wird wie alle anderen Antragsteller sich darauf verpflichtet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu unterstützen. Wir haben ja auch erklärt, dass wir im Kontext des Förderprogramms Demokratie leben, auch auf die Verfassungsmäßigkeit der entsprechenden Organisationen mehr schauen als bisher. Im Übrigen kann ich nicht erkennen, dass eine Einzeläußerung aus dem Jahr 2017, deren
die ich jetzt auch gar nicht bestätigen oder nachprüfen kann, im Zusammenhang stünde mit der Frage, ob die DGB-Jugend weiter gefördert werden darf oder nicht.
Sie können eine Nachfrage stellen.
Also nur mal zur Klarstellung, ich habe nicht behauptet und unterstellt, dass die DGB-Jugend eine Parteijugend wäre. Aber sei es drum. Würde eine Jugendorganisation, die öffentlich dazu aufruft, sich Veranstaltungen anderer Parteien zu widersetzen, ebenfalls Fördermittel aus ihrem Haus erhalten oder gelten da andere Maßstäbe?
Ja. Beurteilen die Anträge der antragstellenden Vereinigungen und Verbände auf Grundlage der Antragsunterlagen. Einzeläußerungen werden im Regelfall sind nicht Gegenstand der Überprüfung und müssten im Bedarfsfall eben auf die Vereinbarkeit mit den Förderrichtlinien überprüft werden. Das tun wir im Einzelfall, wenn uns problematische Äußerungen bekannt werden. Das kann ich aber im Kontext der DGB-Jugend hier nicht bestätigen.
Die Zeit ist zu Ende und es gibt eine weitere Nachfrage aus der AfD-Fraktion. Frau Höchst, bitte.
Vielen herzlichen Dank. Das Programm Demokratie leben zielt auf Rechtsextremismus und andere Extremismen ab. Ihre Programme aber verschmelzen die Begriffe, also die legitime politische Position rechts mit rechtsextrem. Sie finanzieren den Kampf gegen rechts. Können Sie bitte einmal dem Hohen Hause Ihren Unterschied zwischen rechts und rechtsextrem erläutern, falls Sie da einen sehen?
Ich persönlich habe ja bereits geäußert, dass ich die Gleichsetzung von rechts und rechtsextrem für politikwissenschaftlich für falsch erachte. Dessen ungeachtet ist es so, dass wir über, wenn Sie darauf anspielen, Inhalte einzelner Publikationen, auf die Inhalte einzelner Publikationen keinen Einfluss nehmen.
Es gibt eine weitere Nachfrage aus der Fraktion Die Linke von Lorenz Göster-Beutin.
Vielen Dank. Ich würde Ihnen absolut zustimmen, dass es keine Gleichsetzung von rechts und rechts, radikal oder rechtsextrem geben sollte. Deswegen ganz kurz die Frage. Ist es nicht so, dass eine Partei, die millionenfache Remigration von deutschen Staatsbürgerinnen fordert, die Holocaust-Leugnung in ihren internen Chats betreibt und Ähnliches, bis dahin, dass in ostdeutschen, teilweise in ostdeutschen Kreisen Migranten sich kaum auf die Straße zu wagen.
Die Frau Ministerin kann antworten.
Ob es nicht sinnvoll ist, dagegen Maßnahmen zu ergreifen?
Selbstverständlich ist es jedem Bürger in diesem Land, steht es offen, sich gegen Parteien, die in Teilen rechtsextremistisch sind und auch als solche durch die entsprechenden Verfassungsschutzbehörden eingestuft werden, auch zu demonstrieren und auch entsprechend zu bekunden, dass sie mit dem Programm dieser Parteien nicht nur nicht einverstanden sind, sondern sich wirklich dagegen stellen. Das ist selbstverständlich legitim und ich kann das auch nur unterstützen.
Also man hat 30 Sekunden und innerhalb dieser 30 Sekunden muss auch die Frage gestellt werden. Wenn man das nicht tut, dann kann man auch keine Antwort erwarten. Ich habe eine Nachfrage noch aus der AfD-Fraktion, Frau Bessin. Und dann lasse ich noch eine Nachfrage aus der Linksfraktion zu und dann lasse ich zu der Hauptfrage keine Nachfrage mehr zu.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerin. Das Programm Demokratie leben hat in der Vergangenheit Projekte gefördert, die durchaus deutschenfeindlich waren, die sich für Projekte, sie haben Projekte gefördert, zu der deutsche weiße Menschen nicht zugelassen wurden. Ich frage Sie, wie wird das in Zukunft überprüft, dass solche demokratiefeindlichen und deutschenfeindlichen Projekte nicht mehr gefördert werden?
Frau Abgeordnete, vielen Dank. Ich habe nun schon zum wiederholten Mal erklärt, dass wie wir mit dem Programm in 2026 und dann in 2027 umgehen werden. Trotzdem wird man bei einem solchen Programm nie ausschließen können, dass es einzelne Veranstaltungen gibt, deren Inhalte von mir, von meinem Ministerium für inhaltlich weder für sinnvoll noch für klug erachtet werden, aber dann ist im Einzelfall zu überprüfen, ob damit ein Widerruf Danke. Des Förderbescheides einhergehen kann.
Danke. Es gibt noch eine weitere Nachfrage von der Abgeordneten Eising von der Linksfraktion.
Selbes Thema. Kennen Sie den Leitfaden der AfD mit dem furchtbaren Titel »Jetzt ist die Gelegenheit, den Sumpf auszutrocknen«, wo kommunale Abgeordnete der AfD und der Rechten dahingehend geschult werden, wie sie in den kommunalen Parlamenten die Partnerschaften für Demokratie zerstören können? Und sehen Sie dieselbe Gefahr wie wir, dass vor allem in Ostdeutschland durch die dortigen Mehrheitsverhältnisse Demokratieleben stirbt?
Nein, Frau Abgeordnete, die Gefahr sehe ich nicht.
Gut, damit kommen wir zur nächsten Hauptfrage. Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Ralf Edelhäuser.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, Sie haben in der vergangenen Woche in Schwerin eine Qualitätsoffensive gestartet zum Thema Deutschland packt's an mit einer starken beruflichen Bildung. Was steckt denn da dahinter und was ist der Unterschied zwischen dem, was bis jetzt gemacht worden ist? Wo wollen Sie da Ihre Schwerpunkte setzen?
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Edelhäuser. Wir haben tatsächlich unsere Qualifizierungsoffensive berufliche Bildung vorgestellt. Wir werden insbesondere auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und Fachpraxis die sogenannten Bildungsketten, das ist ein umfangreiches Programm, das wir mit den Ländern gemeinsam aufsetzen zur beruflichen Orientierung, insbesondere an den allgemeinbildenden Schulen und im Übergang zwischen allgemeinbildender und beruflicher Schule, werden wir neu aufsetzen und weiter finanzieren. Wir werden im Bereich Validierung einen neuen Validierungszuschuss einführen, um Menschen mit nonformalen Qualifikationen zu erleichtern, hier zu einer Anerkennung zu gelangen. Wir werden insgesamt das Thema künstliche Intelligenz im Bereich der beruflichen Bildung fördern. Wir werden das Thema Teilqualifikation weiter voranbringen, um insbesondere den nicht formal Qualifizierten in unserem Land die Chance zu eröffnen, sukzessive einen dualen Abschluss zu erwerben. Und darüber hinaus gibt es viele weitere Bestandteile, um mehr Jugendliche in duale Ausbildung zu bringen.
Ja, bitte.
Eine kurze Nachfrage. Sie haben das Wort KI erwähnt. Ist ja in aller Munde. Können Sie etwas konkreter dazu sagen, wie denn die KI in der beruflichen Bildung eingesetzt werden kann oder soll von Ihrer Seite?
Ja, auch dafür vielen Dank. Die künstliche Intelligenz wird immer wichtiger in den Ausbildungen, in den Betrieben selber, aber auch in den beruflichen Schulen. Wir erhöhen unsere Mittel im Bereich der Forschung, im Bereich unseres Bundesinstituts für berufliche Bildung. Dort wird es ein eigenes Kompetenzzentrum für Einsatz von KI in der beruflichen Bildung geben. Eine Nachwuchsforschungsgruppe ist bereits eingerichtet und wir werden uns auch die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen darauf anschauen, inwieweit Elemente der künstlichen Intelligenz dort ergänzt und aufgenommen werden müssen.
Vielen Dank.
Eine Nachfrage aus der CDU-CSU-Fraktion von dem Abgeordneten Dahla.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin Prien, im internationalen Vergleich orientieren sich andere Länder an unserem dualen Ausbildungssystem. Was werden Sie tun, um die berufliche Bildung europäisch und international besser aufzustellen, jungen Menschen Erfahrungen im Ausland zu ermöglichen oder auch mit dem Euroskill-Wettbewerb internationalen Erfahrungsaustausch zu fordern?
Dank auch für diese Frage. Wir sind sehr stolz darauf, dass deutsche junge Menschen bei den Euroskills, bei den Worldskills immer wieder sehr erfolgreich sind, auch die Medaillenränge hier mit anführen. Deshalb finanzieren wir die Teilnahme an den Euroskills und an den Worldskills auch weiterhin. Wir werden die Euroskills 2027 in Düsseldorf durchführen. Dazu kann ich nur alle einladen. Total beeindruckende Veranstaltung. Und wir werden uns natürlich auch weiter dafür einsetzen, dass im Rahmen von Erasmus auch Schülerinnen und Schüler der beruflichen Bildung, junge Auszubildende in den Genuss des europäischen Austauschs kommen.
Dann habe ich hier keine Nachfragen und komme zur nächsten Hauptfrage. Und da hat die Abgeordnete Denise Lob das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin Prien. Anlässlich der sogenannten Epstein-Fields haben wir uns letzte Woche in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema sexualisierte Gewalt und Kindesmissbrauch in Deutschland beschäftigt. Und gerade in dieser Debatte wurde sehr deutlich, dass sexualisierte Gewalt an Kindern, aber auch Menschenhandel und Vergewaltigung strukturelle Probleme und Verbrechen sind, der wir uns als Politik, aber auch als Gesellschaft noch viel, viel stärker widmen müssen. Und wir müssen dabei ganz klar die Perspektive und die Geschichten der Betroffenen in den Fokus rücken und auch ganz deutlich sagen, dass wir da noch einen großen Handlungsbedarf haben, um sexualisierte Gewalt und Ausbeutung besser zu bekämpfen und die Betroffenen wirksam zu schützen. Deswegen frage ich Sie, welche Schlüsse ziehen Sie anlässlich der aktuellen Debatte um die Epstein-Akten und inwieweit und wenn ja, mit welchen Maßnahmen wollen Sie den Schutz der Betroffenen noch weiter stärken?
Frau Ministerin.
Vielen Dank, Frau Lupp, für die wichtige Frage. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gehört zu den schlimmsten Verbrechen, die wir in unserer Rechtsordnung kennen. Deshalb verfolgen wir diese und unternehmen auch immer mehr Maßnahmen zur Prävention gegen diese, denn das ist am Ende das Entscheidende. Und wie Sie wissen, ist ja das UBSKM-Gesetz zum 01.01.26 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wird nicht nur die Beauftragte dauerhaft installiert, sondern wir haben eben dort auch festgelegt, dass die Betroffenen dauerhaft im Betroffenenrat angehört werden müssen. Wir haben dort festgelegt, dass wir weiter an der Aufarbeitung auch von sexualisierter Gewalt arbeiten werden. Und was für mich ganz wichtig ist, die Durchführung einer Dunkelfeldstudie SAFE, die noch in 2026 veröffentlicht werden wird, mit der wir erstmals uns einen Überblick darüber verschaffen können, wie viele junge Menschen, Kinder und Jugendliche in Deutschland tatsächlich Opfer von sexualisierter Gewalt werden.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Sie haben noch eine Nachfrage, Frau Lohr.
Vielen Dank. Planen Sie darüber hinaus noch weitere Maßnahmen? Zum Beispiel auch hatten wir in der letzten Wahlperiode auch die Kampagne Schieb den Gedanken nicht weg, auch der UBSKM. Planen Sie darüber hinaus noch weitere Maßnahmen zur Prävention? Und wenn ja, in welcher Form und mit welchen finanziellen Mitteln?
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Wir planen tatsächlich, diese Kampagne weiter fortzusetzen. Haben wir im vergangenen Jahr auch ja schon getan und werden darüber hinaus auch mit den Ländern gemeinsam, die ja zum Beispiel für Schutzkonzepte auch in Kitas und Grundschulen vorhanden sind, auch bei der Umsetzung der Gewalthilfe und des Gewaltschutzgesetzes weiter vorangehen.
Genau, es gibt noch sowieso ein paar Nachfragen. Als erstes für die Linke die Abgeordnete Gebel.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, für das Zulassen der Nachfrage. Frau Ministerin Prien, Betroffene von sexualisierter Gewalt im Kindes- und Jugendalter benötigen in ihrem Erwachsenenleben ganz oft Therapien, Psychotherapien, und um das Erlebte zu verarbeiten. Jetzt haben wir aber natürlich eine sehr schlechte Versorgungslage mit Psychotherapieplätzen. Es gibt lange Wartezeiten. Eine Hilfe kann dabei der
sexueller
Missbrauch sein. Wann können wir da mit einem Vorschlag der Bundesregierung rechnen, den wieder aufzulegen?
Also zunächst ist natürlich der Zugang zum Regelsystem auch für Menschen, die Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind, eröffnet. Und das ist auch der erste Weg, den diese gehen sollten. Zum ergänzenden Hilfesystem hat der Haushaltsausschuss uns beauftragt, ein entsprechendes Konzept zur Fortführung vorzulegen. Dieses Konzept haben wir inzwischen entwickelt. Und es befindet sich in der Abstimmung mit dem Bundesminister der Finanzen, sodass wir davon ausgehen, dazu demnächst auch öffentlich etwas sagen zu können.
Gut, dann habe ich jetzt Ulle Schaus für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen noch mit einer Nachfrage.
Ja, danke, Frau Vorsitzende. Frau Ministerin, ich würde gerne noch mal einmal nachfragen, auch im Kontext der massiven sexuellen Missbrauchsfälle bei den Epstein-Files, aber auch in dem Fall vor Gericht von Gisèle Pelicot, sehen wir, dass gerade bei sexuellem Missbrauch auch größtmögliche Klarheit vor Gericht notwendig ist. Und in diesem Zusammenhang ist eine Vergewaltigung ja nie etwas, was im Konsens stattfindet. Und da hat auch das deutsche Strafrecht bei der Nein-Regelung Lücken. Und deswegen würde ich Sie gerne fragen, unterstützen Sie eine neue Regelung zu einem nur Ja heißt Ja?
Vielen Dank für die Frage. Die Bundesministerin
für Justiz und Verbraucherschutz unternimmt zurzeit gerade eine Evaluation des Sexualstrafrechts und infolge dieser Evaluation werden wir uns auch über diese Frage enger austauschen. Wir haben dazu ja schon eine Position bezogen mit Blick auf Kinder und Jugendliche und die entsprechende EU-Richtlinie und haben dort eine Verschärfung jedenfalls befürwortet.
Eine weitere Nachfrage aus der AfD-Fraktion, die Abgeordnete Höchst. Und dann lasse ich noch eine zu aus der CDU-Fraktion und dann.
Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin. Wie bewerten Sie in diesem Kontext, dass an einer Berliner Schule ein Drag-Kurs für 13-Jährige angeboten wird? Ich persönlich habe tatsächlich ein wenig Probleme mit diesem Anspruch, dass das in den Bereich von 13-Jährigen kommen sollte.
Frau Ministerin.
Frau Abgeordnete, Sie wissen, dass ich grundsätzlich Entscheidungen der Länderschulbehörden nicht bewerte. Und das werde ich auch in diesem Fall so handhaben.
Vielen Dank. Dann hat der Herr Kollege Ralf Edelhäuser noch eine Möglichkeit der Nachfrage.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerin. Ab dem nächsten Jahr unterstützt der Bund die Länder mit rund 2,6 Milliarden Euro bis ins Jahr 2036 beim Ausbau von Schutzeinrichtungen und Beratungssystemen. Wie weit sind Sie da im Gespräch mit den jeweiligen Bundesländern? Zeichnen Sie schon was ab und gibt es schon aktuellen Stand zum Gewalthilfegesetz? Wie ist es in der Umsetzung?
Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Selbstverständlich befinden wir uns in einem ständigen Austausch, auch in einem institutionalisierten Austausch mit den Ländern über die Umsetzung des Gewalthilfegesetzes. Hier geht es ja im ersten Linie jetzt darum, die Bedarfe in den Ländern zu ermitteln. Das findet zurzeit statt. Und wir werden die Länder bei der Umsetzung weiter unterstützen, damit zunächst der Sicherstellungsanspruch, der ja dann ab nächstem Jahr gelten wird, und dann im weiteren Verlauf auch der Rechtsanspruch jeder einzelnen Frau auf Beratung und Aufklärung dann in Kraft treten kann.
Sehr schön, dann machen wir jetzt die nächste Hauptfrage und die stellt für die SPD-Fraktion der Abgeordnete Jakob Blankenburg.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an Herrn Bundesminister Schneider. Ich bin sehr dankbar, dass Sie in Ihren Einführungsworten vorhin Bezug genommen haben auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das am 29. Januar festgestellt hat, dass das Klimaschutzprogramm, das damals die Ampelkoalition 2023 ausgearbeitet hat, nicht ausreicht, um die gesetzlich verankerten Reduktion der Treibhausgasemissionen von mindestens 65% bis 2030 zu erreichen. Denn dieses Urteil sendet ein klares Signal, dass die gesetzlich festgelegten Klimaziele Verbindlichkeit entfalten und ihre Einhaltung rechtlich überprüfbar ist. Und deshalb, weil Sie ja gerade auch in Erarbeitung eines Klimaschutzprogramms sind, würde mich interessieren, welche Schwerpunkte Sie setzen, um gesetzliche Ziele bis 2030 verlässlich zu erreichen und vor allen Dingen, wie auch die Bundesregierung dafür sorgt, dass Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Wettbewerbsfähigkeit dabei Hand in Hand gehen.
Abgeordneter Blankenburg, zunächst mal respektieren wir das Urteil. Wir haben ja auch, die letzte Regierung hat ja auch Revision eingelegt, um Rechtsklarheit zu haben. Das heißt aber auch für die jetzige Bundesregierung, dass das Urteil bindend ist und rechnen damit, dass im Zweifel sollten wir, also wenn wir unser Programm vorschlagen, das natürlich auch eventuell überprüft wird. Dementsprechend absolute Zusage, dass wir das nicht nur vollumfänglich über alle Sektoren, sondern auch mit klaren Zahlenaussagen haben. Aber ist eine Binse. Zum Zweiten, wir haben ja die Sektorschärfe bei der Zielverfehlung ist ja rausgenommen worden in der letzten Legislatur. Aber es ist klar, dass wir in einzelnen Sektoren, ich denke vor allen Dingen im Verkehrsbereich auch, aber auch im Gebäudebereich noch Nachholbedarf haben. Wir haben Erfolge bei der Elektrifizierung Strom, aber dort ist Nachholbedarf und ich verspreche mir insbesondere, was ich bereits dem Abgeordneten Hilse gesagt habe, durch den Hochlauf der Elektromobilität mit auch in Zwickau gebauten Autos, dass wir dort immer stärker die Klimaziele auch erreichen. Und
Ihre Redezeit ist zu Ende.
Dankeschön, ja.
Sie können eine Nachfrage stellen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, vielleicht können Sie das noch einmal ganz kurz ausführen. Es sind ja bereits weitreichende Maßnahmen, wie beispielsweise eine E-Auto-Prämie, die auch davor für die oder deren Wegfall für einen massiven Einbruch für die Elektromobilität gesorgt hatte, haben Sie wieder auf den Weg gebracht. Vielleicht können Sie uns da noch einmal mitnehmen, was Sie weiterhin geplant haben, um diesen Hochlauf vor allen Dingen von in Deutschland produzierten Autos auch voranzubringen.
Ja, das allererste ist das Förderprogramm, das Sie dankenswerterweise mit unterstützt haben im Parlament. Also jedes Jahr 1 Milliarde Euro per anno zur Verfügung zu stellen zur Beschaffung von batterieelektrischen Fahrzeugen, aber auch Plug-in-Hybriden. Dies wird einen markanten Nachfrageeffekt haben. Das ist auch schon absehbar. Deswegen war es mir wichtig, dass es schon zum Rückwirken zum Ende des, zu Beginn dieses Jahres gilt und wir dabei auch eine soziale Staffelung haben. Das heißt, diejenigen, die über nicht so hohe Einkommen verfügen, auch die Möglichkeit haben, sich klimafreundlich fortzubewegen.
Vielen Dank. Ich habe jetzt zwei Nachfragen aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wird da auch keine dritte zulassen? Und starten würde die Abgeordnete Lisa Badum.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, mir geht es auch um den Bereich Gebäude. Das Teuer-Heizen-Gesetz wird die Klimalücke 2030 im Gebäudesektor um 2/3 vergrößern. Aber nicht nur das, die Mieterinnen werden aufgrund der Grüngasquote mehrere hundert Euro im Jahr zusätzlich zahlen. Deswegen frage ich mich, woher kommt diese Quote? Die Gaswirtschaft hat sie propagiert. Meine Frage ist, stehen Sie auf der Seite der Mieterinnen und Mieter oder auf der Seite der Gaslobby?
Sehr geehrter Abgeordneter Badum, das Gesetz, das Sie genannt haben, ist mir nicht bekannt.
Die nächste Nachfrage hat der Abgeordnete Gesenhus.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kollege Blankenburg hat gerade die Klage der DUH gegen das Klimaschutzprogramm angesprochen. Und ich finde, die Reaktion auf dieses Urteil müsste ja sein, dass das Klimaschutzprogramm entsprechend nachgebessert wird. Das haben Sie jetzt angekündigt. Ich frage mich nur, warum Ihre Reaktion vor allem aber auf dieses Gerichtsurteil ist, dass Sie zentrale Beteiligungs- und Klagerechte der Umweltverbände abschaffen wollen. Wie passt das zusammen? Wenn Sie für Klimaschutz stehen, ziehen Sie diesen Gesetzentwurf zurück und ermöglichen Sie weiterhin Umweltklagen.
Herr Minister.
Abgeordneter Gesenhus, Sie beziehen sich auf das Umweltrechtsbehelfsgesetz, in der ersten Lesung letzte Woche hier im Parlament gelesen worden. Wir setzen damit zum einen internationales Recht um, zum anderen aber auch die Frage von, wie Verbände sich auch registrieren können. Ich bin sehr froh, dass wir die Möglichkeit eines starken Umweltrechts haben. Das bleibt bestehen. Und ich will auch dem verkehrten Wahrnehmung Umweltrecht würde Infrastruktur oder wirtschaftliches Handeln behindern, entgegentreten. Das ist nicht der Fall, sondern das ist
Herr
gutes
Kollege,
und klares Recht und wir schärfen
Redezeit
es doch.
Redezeit ist zu Ende. Und damit kommen wir dann schon zu der nächsten Hauptfrage für die Fraktion Die Linke. Hat das Wort die Abgeordnete Tamara Matzi.
Dankeschön. Frau Prien, wie Sie bestimmt wissen, beendeten in Salzwedel und Bitterfeld-Wolfen kommunale Mehrheitsbeschlüsse Projekte aus dem Bundesprogramm Demokratie leben. Ich finde es ziemlich ironisch, wenn ausgerechnet ein als gesichert rechtsextrem eingestufter Landesverband gemeinsam mit der CDU entscheiden kann, ob ein Bundesprogramm, das Projekte gegen Rechtsextremismus durchführt, fortgeführt wird. Sie haben ja eben bestätigt, dass kommunale Gremien zustimmungspflichtig sind für die Programme. Meine Frage, wie verhindern Sie, dass Mehrheiten aus CDU und AfD flächendeckend Demokratieprojekte beenden?
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ich hatte dazu ausgeführt, dass wir es grundsätzlich für richtig erachten, dass die kommunalen Parlamente mitentscheiden über die Verwendung der Mittel. Es gibt Ausnahmen, in den Fällen, in denen es Kofinanzierung durch das Land gibt, in denen das nicht erforderlich ist. Ich halte es für die demokratische Legitimation dieses Programms für wichtig, so zu verfahren.
Sie können eine Nachfrage stellen.
Mit dem Nachlass über Beschlussfassung wissen wir alle, dass in vielen Kommunen Projekte für Demokratie durch Mehrheiten aus CDU, AfD und Freien Wählern gefährdet sind. Haben betroffene Träger überhaupt noch die Option, Bundesmittel sonst zu erhalten? Oder ist die Situation dann, dass es in jeder einzelnen Kommune von den Mehrheitsverhältnissen abhängig ist, ob es in der Region Demokratieförderung gibt? Denn falls das so sein sollte, öffnen Sie Rechtsextremismus Tür und Tor.
Frau Ministerin.
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Sie wissen, es geht hier um eine Säule des Programms Demokratie leben, nämlich nur um die Partnerschaften für Demokratie. In den anderen Programmsäulen und übrigens in vielen anderen Programmen, die in vielen anderen Ministerien ebenfalls finanziert werden, gibt es ja die Möglichkeit, auch für einzelne Träger direkte Anträge zu stellen. Insofern ist der Eindruck, den Sie hier erwecken, als würde hier jetzt das sozusagen Wohl und Wehe unserer Demokratie an dieser Entscheidung hängen, glaube ich, irreführend.
Zu einer Nachfrage gebe ich jetzt das Wort dem Abgeordneten Martin Reichert.
Frau Ministerin, vielen Dank. Ich möchte Sie einfach fragen, Sie sehen ja, dass demokratische Entscheidungen hier in diesem Hause von den Linksextremen angegriffen werden, weil ihnen die Entscheidungen auf kommunaler Ebene eben einfach nicht passen. Und meine Frage an Sie ist jetzt einfach, akzeptieren Sie diese demokratischen Entscheidungen auf kommunaler Ebene und eben auch gerade deshalb, weil Sie
Ihre
von
Zeit
Abgeordneten
ist zu Ende.
Unserer
Sie haben eine Frage gestellt, die
werden.
Ministerin kann antworten.
Herr Abgeordneter, ich habe zu den Verfahren, das zukünftig in einer Säule des Programms Demokratie leben zur Anwendung gelangt, habe ich eben ausgeführt. Im Regelfall ist die Entscheidung und die Bestätigung durch das Kommunalparlament erforderlich. Ich halte das für eine sinnvolle Regelung. Und im Übrigen ist es selbstverständlich das Recht jedes Abgeordneten, auch aus der Partei der Linken, das auch zu kritisieren, so wie Sie ja auch vieles kritisieren. Darum habe ich jetzt kein Problem mit, dass Sie das tun.
Damit haben wir hier auch an der Stelle keine weitere Nachfrage und wir kommen zur nächsten Runde. Da beginnt noch mal die AfD mit dem Abgeordneten Stefan Brandner.
Ja, danke schön. Frau Ministerin, Sie stehen praktischerweise schon. Im November vergangenen Jahres wurde durch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, ein 5-seitiger Brandbrief an das hessische Kultusministerium überreicht, der von über 1000 Lehrern unterzeichnet war und in dem das Bildungsdesaster in Hessen oder hierzulande beschrieben wurde. Darin heißt es, dass immer mehr Kindern unter anderem Anstrengungsbereitschaft, Frustrationstoleranz und Konzentrationsfähigkeit fehle. Sie können nicht zuhören, nicht mitdenken, nicht nachfragen, nicht länger sitzen, sich nicht die Schuhe binden. Sie können Stift nicht halten, Sie haben die sogenannte Pfötchenhaltung, das soll so aussehen. Und Sie seien auch nicht in der Lage, auf die Toilette zu gehen, weil Sie es nicht gewohnt seien, Toilettenpapier zu benutzen. Jetzt meine Frage dazu, das ist natürlich in Hessen. Hessen ist nicht der Bund, da sind Sie nicht primär zuständig. Aber sehen Sie dieses hier geschilderte, diese Problemlage, die für Hessen geschildert wurde, auch bundesweit? Und wie würden Sie das einordnen auf die Bildungslandschaft in Deutschland grundsätzlich?
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass das eine Frage ist, die Sie in der hessischen Landesregierung stellen sollten, weil ich dafür schlicht und ergreifend nicht zuständig bin. Wenn Sie mich fragen, ob sich die Generation der Kinder, die wir heute in der Schule haben, unterscheidet von denen, die wir vor 20 oder 30 Jahren vor uns hatten, dann ist das klar mit Ja zu beantworten. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir mehr in frühe Bildung, dass wir mehr in die Qualität der Kitas investieren. Da kann der Bund unterstützen. Und da wollen wir auch unterstützen, damit Kinder in die Schule kommen und bessere Chancen zum Lernen haben. Und da, wo sie schlechtere Startchancen haben, ist es auch richtig, die entsprechenden Schulen mit zusätzlichen Mitteln zu unterstützen. Das tut die Bundesregierung im Rahmen des Startchancenprogramms. Und insofern müssen wir mit den Kindern, die wir haben, leben und diese Kinder so gut wie möglich ins Leben bringen.
Sie können eine Nachfrage stellen.
Meine Frage war ja, ob Sie in diesen Zuständen, die für Hessen geschildert wurden, auch ein bundesdeutsches Phänomen sehen. Das werden Sie als Bundesministerin wohl beantworten können. Und dann in dem Zusammenhang die Nachfrage. Im Juli vergangenen Jahres haben Sie in einer Sendung Politiker grillen mit Jan-Philipp Burkhardt eine, Zitat, Obergrenze für Kinder mit Migrationshintergrund an Schulen als denkbares Modell bezeichnet. Da wäre meine Frage, das lag jetzt zeitlich natürlich vor dem Brief hier aus Hessen, aber würden Sie da einen Zusammenhang sehen, Obergrenze für Migranten und die Zustände in den Schulen? Und
Ihre Zeit
welche
ist
Obergrenze,
vorbei.
Welche Obergrenze
Sie haben eine Frage
Ihnen davor?
Gestellt, Herr Brandner.
Fragezeichen.
Den Zusammenhang, den Sie so hier herstellen, den kann ich nicht bestätigen. Es gibt Gegenden in Deutschland, es gibt Viertel in Städten, in denen es mehr Kinder gibt mit schlechten Startchancen. Das hat sehr oft mit Armut zu tun. Das hat auch mit Migrationshintergrund zu tun, übrigens aber fast immer nur in der ersten Generation, in den weiteren Generationen dann eben nicht mehr. Und ich habe zu keinem Zeitpunkt auch in dieser Sendung nicht eine Migrationsquote gefordert. Ich habe lediglich davon gesprochen, dass es richtig sein kann, in bestimmten Situationen zu steuern. Das habe ich übrigens als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein
auch getan. Es gibt auch noch ein paar Nachfragen. Starten wird der Kollege Zaum von der AfD-Fraktion.
Vielen Dank fürs erhaltene Wort. Sehr geehrte Frau Ministerin, mein Kollege Brandner hat es ja eben angesprochen, dass wir eben auch verschlechterte Ergebnisse haben in den Schulen und die Leistungen eben immer weiter abgeschwächt oder immer schwächer werden. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eine gewisse Disziplinlosigkeit verzeichnen, weil Lehrer eben auch in ihrer Rechtsstellung geschwächt wurden. Ich weiß, es ist nicht jedes Bundesland gleich, aber haben Sie als Bundesministerin dieses Problem auf dem Schirm und können Sie sich vorstellen, durch entsprechende gesetzgeberische Maßnahmen die Stellung von Lehrern zu stärken?
Kann antworten.
Vielen Dank.
Herr Abgeordneter, Sie wissen, dass die Frage der Rechtsstellung der Lehrkraft eine Frage der Schulgesetze der Länder sind. Insofern habe ich als Landesministerin dazu beigetragen, die Rechtsstellung der Lehrkräfte zu stärken. Aber als Bundesministerin ist es nicht meine Aufgabe. Im Übrigen gibt es eine Vielzahl von Ursachen. Es sind übrigens auch die Eltern, die sich verändert haben in ihrem Erziehungsverhalten. Und ich glaube, niemand von uns will zurück hier zu schwarzen Pädagogik. Ich bin froh, dass wir in einem Land liegen, in dem zum Beispiel Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben.
Und noch eine Nachfrage aus der Fraktion Die Linken von Frau Herrmeier.
Dankeschön, Frau Ministerin, bezüglich Startchancen und Armut für Alleinerziehenden und Kinder, die auf Unterhaltsvorschuss angewiesen sind, bleibt das im Moment eine Nullrunde und die Chancengleichheit ist bei diesen nicht gegeben. Ich habe eine Frage dazu. Und wann mit konkreten Daten legen Sie einen Gesetzesentwurf vor, der diese Nullrunde für Alleinerziehende endlich beendet, diese im Besonderen berücksichtigt? Und können wir im ersten Halbjahr 26 endlich mit konkreter Hilfe für Alleinerziehende rechnen? Vielen Dank.
Frau Ministerin.
Ich kann leider nicht umhin, ebenso wie bei der vorhergehenden Frage der AfD, darauf hinzuweisen, dass ich Ihre dystopische Darstellung der Verhältnisse so nicht teile. Wir haben in Deutschland ein vorbildliches Recht des Unterhaltsvorschusses, auch im europäischen Vergleich. Und ja, wir werden in diesem Jahr einen Gesetzentwurf zum Unterhaltsvorschuss vorlegen. Der wird sich aber auch mit der Frage der besseren Beitreibung beschäftigen. Im Übrigen ist das ja auch Gegenstand der Sozialstaatskommission und werden auch dort dazu neue Regelungen beraten und zu beschließen sein.
Dankeschön. Dann gibt es hier keine weiteren Nachfragen und ich rufe die nächste Hauptfrage auf. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Abgeordnete Sascha van Beek.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an den Bundesminister Herrn Schneider. Das Bundeskabinett hat Ende Januar die Novelle der Industrieemissionsrichtlinie auf den Weg gebracht. Wir sind uns sicherlich einig, dass das massive Auswirkungen auch auf den Wirtschaftsstandort in Deutschland haben wird. Im Haus zufolge werden die europäischen Vorgaben 1:1 umgesetzt und im Vorfeld wurde mit Praxischecks die Umsetzbarkeit geprüft. Meine Frage: Von Verbänden, Unternehmerseite gibt es dennoch Kritik, dass der Gesetzentwurf an einigen Stellen über eine 1:1 Umsetzung hinausgeht. Wie begegnen Sie dieser Kritik und wie können wir gemeinsam den Auftrag aus unserem Koalitionsvertrag gerecht werden, eine schlanke, unbürokratische und praxistaugliche 1:1 Umsetzung zu gewährleisten?
Ich sage mal, Herr Kollege, vielen Dank. Wir haben in der Tat nach langer Abstimmungsrunden innerhalb des Kabinetts die sehr wichtige Richtlinie für die Industrieemissionen beschlossen. Sie liegt jetzt bei Ihnen. Wir haben auch reagiert auf die Beschlussfassung der Kommission, was den Umweltomnibus betrifft, zwei Maßnahmen dabei zurückgestellt, das Chemikalienmanagement und den Transformationsplan. Auch die Einführung des Umweltmanagements ist um 3 Jahre auf 2030 verlängert worden. Was die Frage der 1-zu-1-Umsetzung betrifft, es ist 1-zu-1 umgesetzt. Wir machen das so schlank wie möglich. Bin aber gern bereit, ich meine, es liegt jetzt in Ihren Händen, dass wir das Ganze noch erörtern. Aber wir haben das schon auch mit den Ländern sehr intensiv gemacht. Und ich wäre dankbar, wenn wir dieses wichtige Gesetz auch beschließen können.
Sie können eine Nachfrage stellen.
Eine Nachfrage vielleicht an der Stelle auch noch mal. Die Industrie hat ja auch schon durchaus gesagt, dass auch eine 1-zu-1-Umsetzung zu Mehraufwand und Bürokratie führen würde. Vielleicht könnten Sie noch mal erläutern, an welchen Stellen konkret vielleicht auch schon jetzt Maßnahmen enthalten sind, die ja, in Entlastung gehen und entsprechend zu einer Entlastung auch führen und jetzt schon auch angelegt worden sind.
Also wir haben, es liegt wie gesagt in Ihren Händen, wir haben mit der Industrieemissionsrichtlinie ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um Industrieanlagen in Deutschland akzeptabel für die Bevölkerung zu machen. Und dafür ist es wichtig, dass wir klare Schutzstandards auch haben. Und ich bin sehr dankbar, dass das so schlank wie möglich machbar ist. Also, wir haben Industrie in Deutschland nah auch an Städten und das ist gut und richtig so. Und das ist der Erfolg einer klugen Regulierung.
Herr Minister, die Zeit ist zu Ende, genau. Und wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ich habe jetzt noch ganz, ganz viele Nachfragen. Ich würde noch 2 zulassen. Einmal den Herr Bär von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und einmal der Herr Koller von der CDU-CSU-Fraktion. Und danach ist die Befragung der Bundesregierung beendet. Herr Bär.
Guten Mittag, guten Tag, Herr Schneider. Wir wissen, dass die chemische Industrie in Deutschland auch ganz viel an Resten an Chemikalien in Flüsse einleitet, unter anderem auch Ewigkeitschemikalien, PFAS, Trifluoracetat, die sich nie wieder abbauen. Halten Sie das für richtig, dass es erlaubt ist und gestartet wird von Landesbehörden über das Wasserhaushaltsgesetz zum Beispiel, dann solche Emissionen in Flüsse einzuleiten? Wir wissen, dass die Niederländer immer öfters schon kein Trinkwasser mehr aus dem Rhein gewinnen können. Was tun Sie da dagegen?
Herr Abgeordneter, sowohl die wissenschaftliche Erforschung, die wir über das Umweltbundesamt, aber auch die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in diesem Bereich haben, beauftragen wir und nehmen wir auch im Übrigen auch zur Kenntnis. Und die Gefahren, die sich aus Ewigkeitschemikalien in unseren Flüssen, aber vor allem dann auch im Grundwasser befinden, die nehme ich nicht nur sehr ernst, sondern wir wollen das reduzieren. Und aus diesem Grunde dort, wo kein Ersatz möglich ist, sollen sie auch weiterhin möglich sein, unter Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes, ganz klar. Aber da, wo wir sie ersetzen können, werden wir sie auch ersetzen. Und ansonsten bin ich auf Ihrer Seite, was auch die Frage der Reinigung unserer Flüsse und Gewässer betrifft. Die sind in keinem guten Zustand und das muss sich ändern.
Herr Minister, dann die letzte Nachfrage, der Kollege Hans Koller von der CDU-CSU-Fraktion.
Ciao. Präsidentin, lieber Herr Bundesminister, wir haben zunächst einmal gehört, 1-zu-1-Umsetzung, was ja auch positiv ist. Aber derzeit laufen auch die Verhandlungen zum EU-Umweltomnibus, der unter anderem Umweltvorschriften vereinfachen und Bürokratie abbauen soll. Im Vorschlag für den Umweltomnibus sind auch zielgerichtete Erleichterungen im Hinblick auf die Idee enthalten. Gibt es derzeit seitens Ihres Ministeriums Gespräche mit der Europäischen Kommission, um die nationale Danke. Umsetzung der EED mit den derzeit laufenden Arbeiten am EU-Omnibus zu verknüpfen?
Sehr geehrter Herr Kollege, das tun wir. Das tue ich auch persönlich mit der Kollegin Roswal. Haben wir auch im Umweltministerrat und wird auch Thema bei der nächsten Umweltministerratssitzung und Tagung sein. Das geht im engen Austausch und aus diesem Grunde haben wir ja auch diese 2 Aspekte, die ich vorhin genannt habe, rausgenommen und zurückgestellt und werden das auch begleiten, natürlich auch nach der Maßgabe der Abstimmung mit ihm als Parlament.
Damit beende ich die Befragung der Bundesregierung und rufe auf